Ja, hallo Moni, hallo Mira, herzlich willkommen zum
hallo.
Interview. Alle Zuschauer, herzlich willkommen. Wir machen ein Interview mit Moni übers Internet wieder. Mira ist in München, Moni, denke ich, zu Hause, weiß ich nicht genau. Ja, und ich bin auf Gomera. Wir wollten mit einem Thema anfangen, und zwar spirituelle Techniken. Wobei ich ja unter spirituellen Techniken verstehe ich also sowohl jetzt Meditationen, wie sie vom Osho gegeben sind, als auch ja, was man so liest und hört, ganz unterschiedliche Sachen. Und für mich waren die eigentlich von Anfang an wichtig. Ich bin eigentlich durch eine spirituelle Technik überhaupt auf einen spirituellen Weg gekommen, nämlich durch die Bewegungsmeditationen von Osho. Ganz allgemein, Moni, was verstehst du unter spirituellen Techniken und wie schätzt du die ein?
Ja, was sind spirituelle Techniken? Das sind Techniken, mit denen die Idee verbunden ist, dass wenn man sie nutzt, man dann spirituell ist. Oder dass am Ende dabei rauskommt, der Gipfel des spirituellen sogenannten Fortschritts, sich zu erkennen oder seine Natur zu kennen. Aber nicht jeder nutzt sie dafür. Sinn und Zweck ist, die Persönlichkeitsstruktur aufzuheben, aufzulösen. Oder als nicht existent oder nicht wesentlich zu erkennen. Reicht erstmal?
Ja, wobei ich zum Beispiel bei mir war es so, ich habe zum Beispiel von der dynamischen Meditation von Osho gehört und von der Kundalini-Meditation, habe die mal mitgemacht und habe einfach gemerkt, die tun mir gut. Da war also jetzt gar kein, war noch gar kein spiritueller Hintergrund da dafür. Also es kann auch einfach das Bedürfnis sein, sich besser fühlen zu wollen oder was zu machen, was Spaß macht, ne?
Ja, ja. Aber nicht alle machen Spaß. Bei manchen muss man schon mehr damit verbinden als nur Spaß. Und der Spaß ist spätestens dann vorbei, wenn dann Dinge hochkommen, die man nicht beabsichtigt, indem man das mit der Motivation nutzt, um Spaß zu haben. Aber es kann viel Spaß machen, das ist wahr, wenn du mal dann deine Lebendigkeit spürst. Und du hast ja die Osho-Techniken erwähnt, das sind ja meist kathartische Geschichten. Das heißt, da geht es darum, dass so etwas wie ein High kommt, was sich aus dem normalen Zustand des weltlichen Seins ein Stück weit rauslöst oder ein Riesenstück oder komplett weg, sodass du einfach eine andere Perspektive hast. Also schlagartig, die du möglicherweise, also die du vielleicht nicht für möglich gehalten hast oder oft nicht für möglich hältst. So war auch meine Erfahrung. Ich habe ja auch Praktiken von Osho gemacht, also auch die Kundalini, die dynamische und die Wein- und Lachmeditation und so weiter. Und fand die alle gut, bis sie ihren Zweck erfüllt hatten dann. Bis einfach dann der Impuls irgendwann nicht mehr da war, die zu nutzen.
Wobei ich es auch schon bei diesen Meditationen von Osho erlebt habe, dass es um die Stille ging. Ne? Weil jede Meditation hat dann auch eine stille Phase, wo man einfach nur also nichts macht und nach innen schaut. Und also da ging es eben auch schon um die Stille. Ne?
Ja, natürlich. Aber das ist ja letzten Endes die Katharsis, dass du dadurch etwas hindurchgehst und dich dann da wieder findest, wo du jenseits sämtlicher Anstrengungen einfach nur bist. Und dazu dient ja im Prinzip jede spirituelle Technik. Also alles, was wir tun, auch was wir nicht spirituell nennen, alles, was wir als Menschen tun, läuft eigentlich nach meinen Beobachtungen darauf hinaus, dass wir alles Mögliche tun an Anstrengung, damit dann keine mehr ist. Damit jegliche Anstrengung aufhört. Das haben wir irgendwie im Blut. Also wir wissen das, weil wir wissen ja auch ganz tief in uns, wer wir sind, ohne dass es uns bewusst werden muss. Aber wir agieren ja danach. Wir wollen happy sein, wir wollen zufrieden sein, wir wollen nicht leiden. Das weist ja darauf hin. Und wenn du immer etwas dafür tun musst, dass es dir gut geht, das ist nicht wirklich entspannend oder friedlich auf Dauer. Und wir wissen das, wenn wir uns anstrengen, dass dann auch der Moment kommt, Und viele nutzen das in Form von Jogging und anderen Geschichten in extremer Form, um dann wirklich einfach mal zu entspannen, einfach mal nur da zu sein. Und das ist das, was bei den Meditationen von Osho auch passiert, dass da etwas aufgewühlt wird erst im System, dann wird es ausgedrückt und dann taucht Stille auf am Ende. Damit ist dann, könnten wir sagen, ein Teil der Prägung, die im System sind, die eine Anspannung bewirkt haben, aufgelöst. Und dann ist man frei davon. Und in jedem Moment, wo man so etwas auflöst in sich, taucht Stille und Frieden oder Zufriedenheit auf. Das ist so das Prinzip, das Wirkprinzip von diesen Techniken.
Würdest du Yoga auch als spirituelle Technik bezeichnen?
Naja, ich meine, letzten Endes ist ergänzend zu dem, was ich gerade sagte, so, dass totale Entspannung gleichzusetzen ist mit Freiheit. Und mit Yoga entspannst du.
Am Ende der Stunde.
Ja, davor gibt es möglicherweise alle möglichen Verrenkungen, die der Körper nicht gerne mitmachen will. Außer du bist geübt, ja.
Die letzte Stellung im Yoga ist ja immer Shavasana und das heißt ja eigentlich Totenstellung.
Ja.
Also heißt eigentlich Endentspannung, aber wenn man es wörtlich übersetzt, ist es eigentlich Leiche oder Totenstellung.
Tot, einfach. Also wer oder was ist dann tot? Denn du bist ja noch da, um zu wissen, dass Entspannung ist. Dann ist Tod der Persönlichkeit, wie eben erwähnt in Bezug auf die Techniken von Osho, dass dann ein Teil einfach wegfällt von uns und nichts Neues auftaucht danach. Und dann ist Frieden oder Totenstille.
So wie jetzt.
Ja, das Dumme ist, wenn man von diesen Dingen spricht und die Stille noch kennt, dass sie sich dann natürlich auch auswirkt. Da sprechen wir lieber nicht mehr davon. Wenn wir ein bisschen in Action sein wollen oder eine spirituelle Technik machen, wir machen jetzt ein bisschen spirituelle Technik, sind in Action und erlösen das und dann fallen wir komplett in Stille für die letzten 2 Stunden des Tages.
Ja. Ist dann die Selbsterforschung, ist das auch, würdest du das, also ist, kann man Technik eigentlich so gleichsetzen mit Weg und ist Selbsterforschung dann dementsprechend auch ein Weg oder eine Technik und um was geht's da, also wer forscht da und was wird bei der Selbsterforschung erforscht?
Es ist nicht wirklich eine Technik, weil eine Technik immer bedingt, dass man davon ausgeht, man ist irgendwo, will aber woanders hin. Und das ist ein Mittel dazu, um das zu bewirken. Oder eine Technik besser. Und der Ausdruck oder das, was am besten für die Selbsterforschung passt, ist im Grunde genommen immer die Bestätigung einer Qualität, die auf dich verweist, also die du bist. Somit ist es mehr ein Mittel als eine Technik, auch wenn man sagen kann, ein Mittel ist vielleicht auch eine Technik. Aber es ist so das Unmittelbare, dir selbst gewahr sein davon, wer du bist, wenn du dich fragst, wer bin ich. Und das ist ja die Selbsterforschung. Und welchen Zweck verfolgt sie und wer übt sie aus? Das Bewusstsein als individueller Ausdruck hat keine Lust mehr auf Persönlichkeit und will was Besonderes sein. Und dann sagt es, ich will mich kennen, denn wenn ich mich kenne, ist es was Besonderes. Aber am Ende kommt dann dabei heraus, dass dann die Persönlichkeit, die da die Idee hatte, dabei zu sein, dann im Grunde genommen das ist, was ich erlösen muss und wird, wenn es denn passiert. Und dann ist Frieden am Ende.
Ich würde nochmal gerne auf den Begriff genauer eingehen, weil in dem Wort Selbsterforschung ja das Wort Selbst drinnen steckt. Und ist jetzt mit Selbsterforschung gemeint, dass das Selbst erforscht wird oder ist mit Selbsterforschung gemeint, dass das Bewusstsein quasi sich selber erforscht und dann feststellt, ich kann nur scheitern oder halt an die Grenzen stößt. Also kann überhaupt ein Bewusstsein das Selbst erforschen?
Ja, nur das Bewusstsein kann das Selbst erforschen. Das Selbst erforscht gar nichts. Ist einfach und ist die Basis dafür, dass der Aspekt der Persönlichkeit, der etwas will, sich dahin orientiert, wo er dann nicht mehr ist. Also in Bezug auf die Kenntnis seiner Natur. Aber das passiert nur, wenn verschiedene Aspekte der Persönlichkeit schon nicht mehr wirken. Wenn die total in Funktion ist, gibt es keine Selbsterforschung, dann gibt es nur Selbstbestätigung. Und Selbstbestätigung bezieht sich in dem Falle auf das persönliche Selbst und die Selbsterforschung bezieht sich darauf, dass man das selbst erforscht, aber dass man es auch selbst macht. Also man selbst als die Persönlichkeit oder als das Bewusstsein erforscht das, was die Persönlichkeit eigentlich ist. Und damit sagen wir dann, die Persönlichkeit ist eigentlich nicht, also ist sie nicht. Sie ist tatsächlich das Selbst. Und damit negieren wir die Existenz der Persönlichkeit. Und das ist schon gemein.
Vielleicht kannst du nochmal ganz praktisch einfach zur Selbsterforschung sagen. Also die Frage, wer bin ich? Man stellt sich innerlich die Frage, wer bin ich, ohne auf eine Antwort zu warten. Oder man fragt sich, wer sieht das, wer fühlt das? Oder ja, wie sieht es ganz, ganz praktisch aus?
Ja, ganz praktisch ist es so, dass das ein Mittel ist, um wirklich aus dem Denken rauszukommen. Denn wir brauchen ja gar kein Mittel, wenn wir nicht denken. Und das bedeutet also, wir gehen davon aus, es taucht ein Gedanke auf und der Gedanke erscheint dir. Das heißt, du fragst dann, der taucht in dir auf, du fragst dann, zu wem kommt dieser Gedanke oder in wem taucht der jetzt auf? Und dann sagst du zwangsläufig in mir, weil du ja glaubst, dass du das bist, in dem das aufgetaucht ist. Und dann fragst du dich als nächstes, wer bin denn ich? Und du bleibst in der Frage, wer bin ich, mit der Aufmerksamkeit auf dem Ich. Und dieses Ich ist, wenn es für dich kein Gefühl ist, was dann auftaucht, denn das Ich ist eigentlich ein Gefühl in seiner Essenz, dann bleibst du bei dem Ich-Gedanken und erinnerst dich immer daran, ich, ich, ich. Und ansonsten hast du, wenn du dieses Gefühl in dir wahrnehmen kannst, nachdem du die Frage stellst, hast du einen Ankerpunkt, woran du dich sozusagen festhalten kannst, was du ja nicht kannst, wenn du dich auf das Selbst besinnst. Das heißt, du bleibst dann bei dem Ich-Gefühl. Und ja, dann kann es sein, dass sich dann auch dieses Gefühl auflöst und sich das dir enthüllt, was du bist. Aber selten ist das unmittelbar der Fall. Und es braucht doch schon eine geraume Zeit. Deswegen müssen wir, obwohl es keine Technik ist in dem Sinne und auch kein Weg, es dennoch in der Zeit eine Weile dauern kann, bis es sich dir enthüllt. Aber wenn man sich diese Frage stellt, wer bin ich, dann heißt es ja, man will wissen, wer man ist. Also ich will wissen, wer bin ich denn tatsächlich. Und wenn jetzt nicht die persönlichen Aspekte in dir noch sind, dann enthüllt sich dir das, wer du bist, automatisch. Das heißt also, auch wenn du die Frage stellst und es enthüllt sich dir nicht, ist diese Energie oder die Qualität, die du bist, präsent, die ist ja sowieso präsent, davon gehen wir ja auch aus. Sie wird nur für dich nicht erfahrbar oder erlebbar, weil zu viel von der Persönlichkeit noch als Struktur, als Energie in deinem System ist. Und dann wirst du dir dessen nicht gewahr. Also es ist eine ganz simple Technik, in der du einfach nur wissen willst, wer du bist und du fragst dich, wer bin denn ich? Und in dieser Frage bleibst du, um das nochmal zusammenzufassen, weil es wird ja auch schnell komplex.
Wie weit spielt der Lehrer oder der Meister, der eine Technik gegeben hat, dabei mit? Also durch die Frage, wer bin ich, ist das dann automatisch in Verbindung mit Ramana Maharshi oder mit Papaji? Und die dynamische von Osho zu machen, ist das automatisch auch ein Verbinden und Ausrichten auf Osho als Guru?
Ja, das in jedem Fall. Wobei es natürlich noch eine andere Intensität hat, wenn du wirklich von einem Meister diese Empfehlung bekommen hast und dann in dem Vertrauen darauf, dass das wahr ist, was der Meister dir sagt, das dann wirklich praktizierst. Das hat noch einen anderen Wert, als wenn du es einfach aus dem Buch hast und meinst, ja, das wäre ganz gut, das zu praktizieren, hältst aber nicht durch, weißt du? Denn die Zweifel in der Person sind ja stark, denn so wie bei jeder Technik, die so subtil ist wie diese, es ist ja eine subtile Technik, bekommst du nicht sofort die Wirkung davon mit. Das heißt, du brauchst dann schon ein tiefes Vertrauen da rein, dass das wahr ist, dass das stimmt, dass dich das unterstützt und die Persönlichkeitsstruktur durchdringt, sodass dann für dich erkennbar wird, wer du bist.
Von einem Meister bekommen, heißt das, der Meister muss mir persönlich das gesagt haben, oder kann das auch heißen, der Meister propagiert das und gibt das quasi allen seinen Schülern, oder?
Das kann das heißen, das hat aber eine andere Intensität, wenn der Meister dir zum Beispiel sagt, so, also was ich in dir sehe, ist die Struktur, die du darstellst, die ermöglicht es dir, dass du diese Technik wählst und nutze diese. Und dann hast du in der direkten Begegnung mit dieser Kraft, dieser Aussage, wenn du daran glaubst und darauf vertraust, hast du einen ganz anderen Halt, als wenn du einfach nur mit der Frage selbst verbunden bist. Und natürlich bist du mit Ramana auch verbunden, aber es ist ein Unterschied, ob man da einen persönlichen Kontakt haben kann oder nicht.
Nutzt du das, um Menschen Techniken persönlich zu empfehlen?
Ja, immer wieder mal, wenn ich sehe, dass jemand gar nicht weiß, was er tun soll oder nicht tun soll und noch nicht an dem Punkt ist, wo er einfach sagen kann, ich brauche nichts zu tun, ich bin einfach nur. Ich meine, dann braucht mir auch niemand was zu empfehlen, wenn schon klar ist, dass es nichts zu tun gibt. Ja, immer wieder mal.
Möchte ich noch was klarstellen, auch für mich persönlich. Und zwar eben die Frage, wer bin ich, verbinde ich eben mit Ramana und Papaji, und mit Nirsagadatta verbinde ich irgendwie das Ausrichten auf Ich Bin, also direkt auf Ich Bin.
Ja.
Ohne eine Frage. Und ich komme da manchmal durcheinander mit irgendwie. Also wenn ich anfange, mich zu fragen, wer bin ich, kommt dann Ich Bin, und dann, ja, das irgendwie, als wenn es dich jenseits behindern würde, sogar ein bisschen. Was kannst du mir dazu raten?
Ja, dann, wenn es wirklich, wenn dich das in einen Konflikt bringt, dann ist es gut, und grundsätzlich empfehle ich das auch, möglichst eine Sache zu praktizieren, wenn man schon etwas praktizieren will oder muss, ja. Also man muss ja nur dann, wenn die Persönlichkeitsstruktur so stark ist, dass sie dich immer wieder davon ablenkt, von dem, was du eigentlich willst. Sonst musst du ja gar nichts machen. Und ist natürlich die Frage, wer bin ich, das Direkte. Also das heißt, du in dieser Frage und in der Ausrichtung gleichzeitig auf das Höchste, ist es das Direkteste. Und das, was auch jenseits von Bewusstsein, also auch von der Frage, ich bin noch, auf das Höchste ausgerichtet ist. Und die Frage, ich bin, oder vielmehr ist ja keine Frage, ist eine Feststellung oder eine Öffnung in das Gefühl, dass du weißt, dass du existierst. Das ist ein Gefühl primär, an das du dich halten kannst. Das bedeutet, du kannst damit nur so weit gehen, wie die Essenz des Bewusstseins ist und nicht darüber hinaus. Also die Frage richtet sich nicht danach, dass du wissen willst, wer du bist, sondern du besinnst dich auf das, was das Bewusstsein in seiner Essenz ist. Einfach nur zu sein.
Genau, einfach sein. Das ist das Gefühl, was sich einstellt dann eventuell.
Genau. Und dann, da ist es gut, sich für das eine oder andere zu entscheiden. Denn es sind wirklich, wie du auch sagst, zwei verschiedene Dinge.
Und du sagst eben, Methode ist quasi nur nötig, wenn die Persönlichkeit so stark ist und nicht von alleine vielleicht wegfällt oder zeitweise offen ist. Mir ist das nicht so bewusst. Bei mir ist einfach nur, dass ich eine Anziehung zu zum Beispiel einer Methode empfinde. Reicht das nicht, einfach nur eine Anziehung zu empfinden?
Ja, natürlich. Aber die hast du ja nur, wenn in dir noch Anteile der Persönlichkeit sind. Sonst hast du die Anziehung gar nicht. Also wenn sich durch dich die Freiheit ausdrückt, welche Methode wählst du dann auch? Du musst dir ja dann nicht bestätigen, dass du bist, weil du ja dann auch schon für dich erkannt hast, du bist jenseits von sogar zu existieren. Aber das ist erst möglich, wenn die Persönlichkeitsstruktur nicht mehr in der Form existiert wie davor.
Und würdest du in jedem Fall jedem, der von einer Methode angezogen wird, empfehlen, die zu machen? Oder würdest du eher den Menschen sagen, sprech dich mit einem Lehrer oder Meister ab darüber?
Ja. Das kann ich schwer so abstrakt beurteilen. Ich kann es nur danach beurteilen, wer zu mir in Satsang kommt und wie ich dann damit umgehe. Also es gibt auch Menschen, denen ich sage, mach gar nichts. Oder mach jetzt erstmal nichts. Ich finde, das ist sehr, sehr komplex, die Geschichte mit den Techniken, weil was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass es für jeden eine spezifische Methode gibt oder anders gesagt, nicht für jeden alles passt. Man kann sich nicht alles aussuchen und damit dann irgendwo hinkommen. Das ist nur dann möglich, wenn das deinem System entspricht. Also du für dich erforscht hast, wie bist du gestrickt und welche Art der Öffnung in das, was du bist. Oder eben, wenn du sagst, vorhin sagtest du ja, wenn man einfach nur zufrieden sein will, je nachdem, welche Motivation es ist, dann zu schauen, in welcher Weise kann ich das denn machen, dass ich wirklich immer oder so oft, wie es geht, in mir diese Öffnung habe. Und da sehe ich, dass ganz wenige Menschen sich überhaupt so gut kennen, dass sie das wissen oder einfach irgendwas machen oder, wie du eben auch sagst, zwei oder verschiedene Techniken nutzen. Und noch extremer ist als Kontrast dann zum Beispiel die Frage, wer bin ich und ein Mantra zu nutzen. Ja, wo man ständig aktiv ist, ständig einen Begriff oder einen Satz sagt und damit in einem bestimmten Rhythmus ist und wenn du dann anfängst, dann dich zu fragen, wer bin ich, dann fällst du dann plötzlich auch in diesen Rhythmus. Und natürlich führt alles in irgendeiner Form zum Ziel, wenn dahinter diese Sehnsucht ist, ein Ziel zu erreichen. Aber das eine oder andere dauert länger und manche behindern sich gegenseitig.
Ich hätte noch mal konkret eine Frage zu der Technik, wer bin ich? Angenommen, das wäre jetzt eine Technik, die mir zusagt. Also mir persönlich sagt sie nicht zu, aber mich würde es trotzdem interessieren, für die anderen auch, wenn man sich die Frage stellt, macht man das quasi am Anfang von der Meditation und dann stellt man sie nicht mehr oder wiederholt man sie wieder nach einer Viertelstunde oder konzentriert man sich dann einfach nur auf dieses Ich und bleibt da quasi dran kleben, bis sich das vielleicht auflöst oder eben auch nicht?
Das Optimale ist natürlich, dass daran kleben zu bleiben. Aber das kann man natürlich auch so nutzen, dass man es nicht regelmäßig nutzt und dann einfach zu Beginn der Meditation sagt, okay, ich frag, wer bin ich? Und sich dann öffnet in die Frage oder in die Antwort, die dann wortlos ist. Das ist ganz individuell verschieden. Je nach Lust und Laune, würde ich sagen.
Und wenn man dann zum Beispiel merkt, man schweift mit den Gedanken ab, also ich habe das auch ein paar Mal ausprobiert und ich stelle halt dann zuerst so einfach ein Körpergefühl halt, also stelle ich fest und einfach das Bewusstsein, dass ich halt einfach existiere, auch in Kombination mit vielleicht ein paar Gedanken oder Gefühl und dann bleibe ich da und dann irgendwann merke ich halt, dass ich mit den Gedanken irgendwie abschweife und dann ist die Frage, soll ich mich das dann irgendwie nochmal, sollte ich mir dann nochmal diese Frage stellen, wer bin ich oder sozusagen immer wieder so als Impulsgeber, damit man wieder sich neu ausrichtet.
Ja, das kannst du so machen, aber das ist die Frage dessen, inwieweit du mehr Erfahrung hast mit dem, was dann auftaucht, wenn du dir die Frage gestellt hast und dass du einfach darauf vertraust, auch wenn dann Gedanken kommen, dass du siehst, sie kommen und steigst nicht drauf ein. Aber das ist immer eine Frage dessen, wie sich das dann für dich gestaltet und wie du darauf einsteigst dann. Also wenn du nicht drauf einsteigst, können alle möglichen Gedanken kommen und das macht nichts. Ja, weil du ja letzten Endes dann, wenn es optimal läuft, zum großen Teil in dieser Frage involviert bleibst.
Ich meinte jetzt ganz bewusst, wenn man eben merkt, man schweift ab, also man Man bleibt nicht darauf fokussiert, sondern man lässt sich abziehen durch Gedanken, ob es dann das, sinnvoll
wenn
ist.
Du das, wenn du das willst, dass du in der Frage bleibst, dann stellst du dir den wieder, wenn du den Kontakt dazu verloren hast. Mhm. Okay. Ja. Das ist ja klar. Also das ist für mich so selbstverständlich, dass ich das gar nicht erwähnt habe, weil das, wenn natürlich der Wunsch da ist, immer da zu sein, dann ist klar, wenn das vergessen wird, dann und das Erinnern wieder auftaucht, dass man dann, wenn man den Wunsch wirklich hat, sich wieder darauf besinnt. Das ist ja, also es ist immer die Frage dessen, was man erreichen will. Ich gehe im Satz dann immer davon aus, man will das Maximum. Das ist so der Ansatz. Und das Maximum bedeutet dann rund um die Uhr, sich darauf zu besinnen, wenn man das will. Oder eben nur so lange, bis das komplette Ich weg ist, weißt du? Länger nicht.
Und wie kann man das jetzt so die Standardfrage, wie kann man das dann im Alltag integrieren, diese Frage, wer bin ich?
Ja, darauf kommt jetzt die Standardantwort, dass man es nicht integrieren kann, sondern wenn, dann die Welt in das, was spirituell ist. Also andersrum geht es gar nicht. Also wie kann man das Ganze, was man ist, in die Welt integrieren? Nein, es ist so, wenn du wirklich die Priorität hast in dir, dann wirst du schauen, dass du alles, was du machst, in dem Sinne machst, dass du dich nicht davon ablenken lässt, nicht davon abbringen lässt. Und auch machst in deinen Tätigkeiten das vielleicht so, dass du es verlangsamt machst, sodass du die Gleichzeitigkeit von der Aufmerksamkeit dort und dem, was du tust, gewährleisten kannst.
Und mit dem langsamer Tun, das ist wahrscheinlich in der Arbeit dann schwer, oder? Also wenn man jetzt einen Arbeitgeber hat oder ich mache jetzt alles langsam.
Es geht um die innere Langsamkeit, weißt du? Den muss ja niemand merken. Du kannst im Außen sehr geschäftig durch die Gegend gehen, aber innerlich losgelöst sein oder eben langsam oder zu sehen, da taucht Hektik auf oder der Gedanke, was tue ich als nächstes? Und dann siehst du das und steigst aus. Und erinnerst dich wieder an das. Und du bist dann in der Arbeit viel effektiver.
Also du meinst, dass
du Fokus da hast. Du bist da nicht verloren in den Mechanismen, die dein System ja sonst bedient und die auch in der Arbeitswelt oft gefordert werden.
Also du meinst, dass diese Entschleunigung oder diese Verlangsamung nichts jetzt damit zu tun hat, dass ich jetzt wirklich langsamer etwas tue, sondern dass ich mich einfach immer wieder auf das Höchste, wie du es nennst, ausrichte. Und dadurch eigentlich eben nicht innerlich in eine Bewegtheit komme.
Das ist das Optimale. Aber ich habe das natürlich nur zu dir gesagt, jetzt, weil du ja gesagt hast, wie ist es denn, wenn das verlangt wird, dass ich in Action bin. Und ich kann ja nicht so langsam machen. Also für die ist das möglich zu schauen, was geht innen. Und innen ist ja ohnehin der Maßstab. Also von innen kommt ja die Ausrichtung. Von wo sonst? Und wenn es dir natürlich möglich ist, langsamer zu machen, also zu entschleunigen, ist es genial.
Damit meinst du jetzt aber äußerlich. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Hause zum Beispiel das Bett mache, dann kann ich mal einfach mal bewusster oder langsamer das Bett machen.
Zum Beispiel. Dass du dann wirklich beobachten kannst, dass Tun geschieht und dass du es nicht bist, die involviert ist in das Tun und sich damit Stress macht.
Wir können ja jetzt auch mal ganz langsam
schauen. Ja, wenn das hilft, klarer zu sein und die Wahrheit besser ausdrücken zu können, okay.
Ich habe, ich wollte noch mal eben zu dieser Technik kommen, also oder ob es eine... Also ich selber komme ja mit dieser Frage, wer bin ich? Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie lustig. Mich berührt die einfach nicht so tief. Ich finde es dann irgendwie immer komisch oder lustig, wenn ich mir diese Frage stelle. Und
warum stellst du sie dir dann überhaupt?
Ja, nee, ich stelle sie mir. Nein, ich stelle sie mir eben nicht mehr. Aber mich hat es jetzt trotzdem einfach prinzipiell interessiert, mit wie oft man sie stellt oder weil wir das Interview nicht nur für mich führen.
Ja, okay.
Genau. Also für mich ist so eine praktische Technik jetzt für mich ist einfach eine Art Wertschätzung oder ein Erinnern, eine Offenheit einfach. Aber ich kann das jetzt nicht genauer irgendwie erklären. Es ist einfach nur offen zu sein oder mich einfach daran zu erinnern, an etwas, was ich eigentlich nicht kenne. Und dann, wenn ich Glück habe, dann ist eben, dann spüre ich einfach so eine Berührung in mir. Aber das ist nicht etwas, was ich mir durch einen Gedanken oder eine Frage, wie jetzt, wer bin ich, ja, wie das passiert, sondern das ist einfach mehr so ein Erinnern an etwas, was ich aber eigentlich gar nicht benennen oder sagen kann. Und es ist auch eine, kann man das auch als Selbsterforschung bezeichnen oder ist es eine andere Technik oder ein anderer Weg?
Es klang jetzt nicht so, als würdest du das bewusst machen, sondern als würdest du einfach nur, als würde es irgendwann mal auftauchen und hat dann nichts mit irgendeiner Disziplin oder Technik zu tun. Das, und wie oft sind diese Momente, die dann da auftauchen für dich? Im Jahr ein, zweimal?
Nee, das hast du nicht falsch verstanden. Nein, nein. Ich meinte das eben in Form von, dass man sich daran einfach erinnert. Also das ist so ein, ja. Zum Beispiel jetzt, also und dann nehme ich es, das ist manchmal, nutze ich da auch zum Beispiel das Gespräch jetzt, ja, vielleicht morgen oder so. Und wenn ich jetzt einfach merke, ah, jetzt wurde ich gerade tief berührt, dann nutze ich zum Beispiel das, dieses Gespräch wie jetzt und dadurch erinnere ich mich einfach wieder daran. Also ich nutze es irgendwie so als Art Sprungbrett zu dem, was ich bei diesem Gespräch zum Beispiel jetzt empfinde.
Okay. Das heißt, dir geht es mehr um die Empfindung und um das, was es in dir ausgelöst hat, was dann in dir irgendwo so einen Punkt setzt in der Vergangenheit, auf den du dich dann von jetzt darauf beziehst.
Aber es ist ja eigentlich nicht Vergangenheit.
Ja, ja, natürlich ist Vergangenheit. Wenn du dich an Dinge erinnerst von gestern, oder also wenn wir nehmen an, jetzt ist morgen, dann erinnerst du dich an das, was gestern war und dann fühlst du dich wieder, ich weiß nicht wie, gut, verbunden oder glücklich.
Ja, also Glück, einfach tief berührt oder ich auch total hier und berührt, offen.
Gibt's denn in dir da irgendwas, was konstant ist, was du zwar nicht beschreiben kannst, aber wozu du sagen kannst, das ist eine konstante Qualität, die für mich das ist, was das die Berührtheit in mir auslöst?
Nochmal, eine Qualität, die das auslöst.
Gibt es etwas, worauf du zurückgreifen kannst? Weißt du, wenn wir uns an etwas erinnern, haben wir ja ein Bild vor uns und ein Gefühl möglicherweise dazu. Und hast du, wenn du zum Beispiel, nennen wir es jetzt einfach mal Frieden, auch wenn es vielleicht keiner ist, weil er vielleicht aufregender ist als Frieden oder die Qualität aufregender ist als
doch,
Frieden.
Doch, also ich finde Frieden, kommt dem sehr, also so sanfte Freude oder Frieden, ja.
Und also das ist das, woran du dich aber erinnerst. Ist es dann das, was dann auftaucht, oder ist es mal dies, mal das, oder mal?
Nein, also das ist schon immer dann das ist diese tiefe Berührtheit oder dieser Frieden, ja. Aber das muss nicht unbedingt dann das Wort Frieden sein, also sondern eben wenn ich mich zum Beispiel an etwas erinnere, an einem Satz sagen, es ist zwar in der Vergangenheit, aber das was dann auftaucht, ist ja jetzt. Und die Vergangenheit ist ja auch im Jetzt enthalten. Darum meine ich, es ist natürlich in der Geschichte die Vergangenheit, aber es ist eigentlich nur ein Mittel, ein Werkzeug von mir aus, um dann wieder sich dafür zu öffnen.
Ja, das ist nichts anderes, denke ich, als alles andere, was wir bisher erwähnt haben, als Möglichkeit, um dich für das zu öffnen, was für dich eine Qualität hat, eine Bedeutung. Wenn es keine hätte, würdest du es ja nicht versuchen, dich daran zu erinnern. Oder es würde dir nicht ins Gedächtnis kommen. Also verbindest du etwas damit. Und ja, und daher ist die Frage, es ist immer die Frage, was man will, weißt du. Bei all dem müsste man das als Maßstab setzen, weil jegliche Technik, die man nutzt, der eine nutzt sie, nicht mehr zu leiden, sagen wir es mal so, ganz grob gesagt, und der andere will immer high sein und irgendjemand anders will vielleicht einfach nur frei von all dem, was Persönlichkeit ist. Ja? Und danach richtet sich auch, was man nutzt und wie intensiv man es nutzt und welchen Anspruch man dann an sich hat und wie oft man dann den Frieden in sich wahrnehmen möchte, zum Beispiel. Ja? Und wie macht man es dann oder wie kriegt man es hin? Das hat mich immer beschäftigt. Wie schaffe ich das, dass ich dauernd daran erinnert werde, weil ich ja nicht dauernd dran denke? Und weil ich ja auch nicht derjenige bin, der dran denkt, sondern dass das Denken daran auftaucht oder die Erinnerung auftaucht daran, doch wieder sich auf das zu besinnen. Und dann dachte ich, ich kaufe mir eine Uhr und oder lasse an mir eine konstruieren, die alle 5 Sekunden bimmelt. Und dann dauert es nie länger als 5 Sekunden, in denen ich es vergessen kann. Wie ist es bei dir? Nein, aber die Idee hatte ich. Ich habe es aber dann hinbekommen, dass ich wirklich immer dran denken konnte.
Wie hast du das gemacht?
Ja. Durch die Praxis, durch dieses totale Sehnsucht in mir, nachdem ich diesen Geschmack hatte damals, war diese Sehnsucht so stark in mir, dass mich das nicht mehr losgelassen hat. Und ich habe eben, es ist dann so geschehen, dass dann die Erinnerung immer wieder kam. Und natürlich der starke Wunsch danach. Der Ausdruck dafür ist, dass die Sehnsucht groß ist. Und deswegen schaue ich immer, wie ist das für die anderen? Was wollen die?
Also ich habe jetzt keine Urgeschichte. Ja. Aber, also bei mir ist es so, am Anfang war es so, dass also die Berührung gefühlt von außen kam und ich mir gedacht habe, boah, das ist ja total schön. Und dann war es halt mal da, aber wenn es nicht da war, dann habe ich es auch nicht vermisst. Und also wenn sie da war, dann habe ich mich darauf ausgerichtet und dann fand ich es schön. Und wenn sie nicht da war, dann war es auch okay. Und dann habe ich es aber irgendwann vermisst, dass es halt nicht mehr da war. Also dass ich sozusagen vermisst habe, wenn ich dann nicht darauf ausgerichtet war. Also ich habe sozusagen die Sehnsucht, das hört sich jetzt komisch an, aber ich habe die Sehnsucht danach vermisst.
Okay.
Und dann... Genau, also und dann ist es irgendwie dann so, es wird halt immer mehr ein Selbstläufer, aber es ist nicht so, dass ich das irgendwie so forciere, sondern einfach der Hunger wird größer, dann kommt, dadurch entsteht mehr Berührung und dann, also eigentlich wie so eine Sucht vielleicht, was ich jetzt eigentlich negativ an, aber es ist so, ja, desto mehr kommt, desto mehr ist dann, obwohl ich muss sagen, die Sehnsucht ist jetzt irgendwie wieder geringer geworden, komischerweise, es ist so.
Seitdem wir jetzt hier sprechen können.
Nein, allgemein. Also es ist so, weil am Anfang fand ich halt immer den Kontrast so groß irgendwie, wenn diese Süße dann da war und dann wieder irgendwie gar nicht. Und dann war halt die Sehnsucht total groß irgendwie danach, dass es halt wieder dann kommt. Am Anfang fand ich es einfach nur toll, dass es überhaupt ist. Dann kam irgendwie die Sehnsucht und jetzt ist es so
zur Gewohnheit geworden, ein Stück weit.
Das ist langweilig geworden.
Hat an Faszination verloren von dir. Von daher, aber
Jetzt brauche ich stärkere Mittel. Jetzt brauche ich eine stärkere Droge.
Genau, die richtigen Drogen kommen jetzt erst.
Ja, genau, wahrscheinlich.
Das sind dann die Techniken, wenn die Techniken nicht mehr funktionieren. Diese Drogen, die dann alles machen, sodass man selber nichts machen muss. Weil du bist, für mich bist du jemand, der, darf ich das jetzt sagen? Weiß ja nicht.
Geht ja nicht mal sehen, du kannst ja dann rausschneiden.
Ja, um die Wahrheit. Na, rausschneiden gilt nicht.
Rausschneiden gilt nicht.
Ich habe dich immer als jemand gesehen, der ziemlich heiß ist auf die Wahrheit und auch auf die Gefühle, die damit zusammenhängen. Und du machst auf mich den Eindruck, auch bei diesem Gespräch hier, als würdest du das ein bisschen unter den Teppich kehren. Diese Sehnsucht, die wirklich in dir brodelt. Ja? Und das dann sehr rational darstellen, so naja, wenn es dann so auftaucht im Alltag, dann ist ganz okay. Und wenn wir dann 2 Minuten drüber sprechen, dann heißt es auf einmal, oh, da ist eine große Sehnsucht und Begeisterung. Und je mehr ich dran denke, umso mehr kommt es mir in den Sinn und umso stärker wird es. Aber jetzt ist es gerade mal nicht so stark. Und das ist auch okay. Ja.
Aber es... Also ich will es eigentlich gar nicht unter den Teppich kehren, weil das stimmt total. Also das kann ich nur total bejahen, was du sagst, dass ich mich dafür wirklich begeistere. Nur es ist nicht mehr.
Ja, genau.
Ich habe das mal so irgendwie mal verglichen, dass so für mich halt Satsang immer so ist, als würde ich in ein Restaurant gehen und dann ist alles total lecker essen und dann bin ich zu Hause und dann gibt es irgendwie nichts zu essen. Und dann ist halt so eine total starke Sehnsucht halt danach und dann immer, oh, wo ist jetzt der nächste Satsang? Und das ist jetzt bei mir so ein bisschen, das hat sich irgendwie so ein bisschen eingependelt. Das kann ich jetzt irgendwie lockerer sehen.
Ja, das ist auch ganz gut, weil der Aspekt, der dich da treibt, ist ja der, den du vorhin eben erwähnt hast, dass nämlich der Unterschied am Anfang so groß war, weißt du, von der sogenannten Normalität hin zu irgendeinem Zustand, der ganz woanders ist. Und je mehr diese Zustände sind oder je mehr Satsang ist oder je mehr du dich da hinein öffnest, umso geringer wird dann dieser Unterschied. Verstehst du? Sodass es dann so fast wie der Normalzustand wird, den man vorher hatte. Und dann wird es langsam uninteressant. Und dann kommt der Moment, ob da Sehnsucht genug ist, noch weiterzugehen. Also das zu schätzen, dass es nicht so aufregend ist und dass der Unterschied von deinem jetzigen Zustand, der ja schon auch, wo du ja oft den Satz haben bist, wo ja auch schon viel Frieden ist in dir und auch Zufriedenheit mehr als vorher, wo das dann schon fast Normalzustand ist und der Satz dann dich da nicht mehr in ganz andere Sphären hebt als am Anfang. Und das ist in Bezug auf alle Techniken oder jeden, der sagt, er ist ein Sucher oder ein Süchtiger, wie du jetzt, schwierig, da dann sich zu motivieren und weiterzumachen. Und das geht nur, wenn die Sehnsucht stark ist. Also muss ich dir jetzt sagen, du hast leider wahrscheinlich gar keine... Nein, verstehst du. Aber durch solche Phasen geht man. Und aber es bedeutet...
Ich sehe mich gar nicht als Sucher.
Du bist kein Sucher, nein.
Nein, ich bin ein spiritueller Flüchtling.
Ja, genau.
Weil ich beim genauen Beobachten gesehen habe, wenn es um die Wurst geht, dann traue ich ab. Also ich schleiche mich eigentlich. Es wäre falsch zu sagen, ich suche. Das habe ich dann, also als ich mal wirklich so einen tiefen Punkt hatte, also da habe ich dann schnell weg. Und seitdem war für mich klar, okay.
Wir haben so viele Ideen von uns, das, was wir meinen, was wir so alles tun. Und wenn dann das Leben durch uns spielt, dann ist es doch dann was anderes möglicherweise. Das kannst du gar nicht wissen. Du kannst jetzt die Idee haben, davon zu laufen. Du kannst auch die Idee haben, dass du es nicht mehr interessant findest. Und 5 Minuten später oder 5 Tage oder 3 Wochen oder 5 Monate später packt dich der Wahnsinn wieder. Und so ist das. Das ist doch das Einzige, was wirklich uns fasziniert, uns selbst. Also das, was wir die Natur nennen oder das, was wir wirklich sind. Alles, was wir erleben und wozu wir sagen, wow, das ist cool, ist alles nur die Liebe zum Selbst, letzten Endes. Gefiltert durch irgendwas anderes. Aber diese Faszination, die haben wir nur von uns selbst. Und es gibt deswegen nichts Wertvolleres als das. Deswegen ist jeder zu einem gewissen Grad, Behauptung, ein Stück weit eben unglücklich, sofern er nicht diese Qualität für sich leben kann oder kennt. Und selbst wenn man sie kennt, noch lange nicht glücklich.
Glaubst du denn nicht, dass wenn jetzt jemand sich nicht für Spiritualität interessiert, sondern sein Glück... Ich finde es blöd, immer zu sagen im Weltlichen, aber mir fällt jetzt nichts anderes ein. Also ich finde es sowieso Käse eigentlich, das so krass so zu trennen. Aber wenn man jetzt einfach sagt, okay, man nimmt das Leben einfach ein bisschen mit Humor, man nimmt es nicht gar so ernst, man hat eine erfüllte Partnerschaft, auch einen Job, der einen erfüllt, man hat gute Freunde, man ist gesund. Und ich habe solche Freunde, darum sage ich das. Und ich habe das Gefühl auch, die sind schon glücklich. Also es ist also klar, leiden die wahrscheinlich auch mal oder so, aber ich habe schon den Eindruck, man kann auch jetzt ohne sich selbst zu kennen doch auch ein glückliches Leben führen. Vielleicht jetzt nicht ganz so glücklich wie jetzt jemand, der erwacht ist, aber schon so, dass man sagen kann, ja, man ist erfüllt von seinem Leben.
Ja, die Frage ist, wo fängt das an, das Glücklichsein, und welchen Grad hat das? Wie kann man das für jemand anderen beurteilen? Das ist wirklich schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Nur ich sehe, dass die Menschen, die jetzt in den Umständen leben, wie du es jetzt beschrieben hast, die ja für die meisten Menschen optimal sind, natürlich auch nach ihren Vorstellungen dann glücklich sind. Die eben das als Voraussetzung haben, dass sie glücklich sind. Eben Gesundheit, Geld, Freundin oder Partnerschaft, Freundeskreis und so weiter. Nichts Aufregendes im Job oder im guten Job, vielleicht sogar noch viel Geld. Aber darin ist immer, also jeder Mensch ist dabei, sich zu optimieren und zu versuchen, das, was jetzt ist, noch besser zu machen oder zu verändern. Und da ist man immer in einem inneren Konflikt oder einem inneren Stress, das hinzubekommen. Das machen auch diese Menschen, von denen du sprichst. Ohne dass ich sie kenne, sage ich das einfach. Behaupte ich gnadenlos. Aber ich meine, es ist für mich total okay, dass wenn Menschen das so leben, kann ich gar keine Schwierigkeiten. Das ist in Ordnung. Ich bin ja mit diesen Menschen wenig konfrontiert, außer in den Umständen außerhalb von Satsang. Und im Satsang eben eher mit den Menschen in Bezug auf die Thematik, um die es hier geht, eben zu schauen, wie ist es möglich, sich zu entgrenzen und die Ideen, die man von sich hat, die einen nicht zufrieden sein lassen, anzuschauen, ob die stimmen, oder sich, also mit anderen Worten, sich der Wahrheit zu stellen, dem, was wirklich ist und nicht, was aus der Biografie an Ideen und Vorstellungen geboren wird und was man dann lebt und woran man sich festhält. Und dafür sind ja auch die Techniken im Grunde genommen. Oder eben auch Nicht-Techniken, denn die höchste Technik ist die, keine zu nutzen. Also für mich ist die höchste Technik die, und das empfehle ich auch als Meditation, keine. Also wenn du nichts mehr tust, also gar nichts in Bezug auf deine Natur und da keine Tendenz ist, dass da irgendeine Qualität irgendwo für dich woanders ist, als du jetzt gerade bist. Und du nicht das Gefühl hast, du brauchst irgendwas. Das ist fertig dann. Dann ist fertig. Und so ist für mich auch Meditation. Einfach da zu sein, ohne zu erwarten, dass du einen Zustand hast, ohne Gedanken, ohne Gefühle oder Sonstiges, was auftaucht. Ohne Störung von außen und. Ohne Schmerzen in den Beinen, wenn du sitzt oder im Schneidersitz sitzt oder dass der Körper eine Rolle spielt. Dass du einfach, um der Qualität willen, da zu sein jetzt, da bist. Das ist für mich die höchste Nicht-Technik.
Oder Technik also, Nicht-Technik. Okay.
Wenn man das kann, muss man all das, was wir jetzt hier sagen, was man eventuell können sollte, in Bezug auf den Wunsch nach Freiheit, immer den vorausgesetzt, muss man das alles gar nicht für sich in Erwägung ziehen.
Ist das nicht eine Technik für Fortgeschrittene? Also ich habe so, also für mich jetzt persönlich, ich habe den Eindruck schon, man muss schon erstmal was tun oder halt, bevor man dann so sagt, so ja, jetzt bin ich einfach nur mit dem total, was ist und so halt, das ist ja dann eigentlich schon ziemlich entspannt oder das ist schon ziemlich nah an dem dran.
Ja, natürlich. Aber bist du weit weg von dir? Und ist es nicht möglich, das auszuprobieren, wie das ist? Natürlich sage ich nicht, du kannst das sofort. Das ist, wie du sagst, für Fortgeschrittene oder für die, die noch nie was gemacht haben und die das plötzlich auch einfach schon können, weil es in ihrem Blut ist. Aber weißt du, um einfach nur zu sagen, es ist nicht prinzipiell das Prinzip von dieser sogenannten Spiritualität, dass es ums Tun geht. Es geht ja darum, nichts mehr zu tun. Also damit haben wir ja angefangen. Techniken oder irgendwas an Praxis, damit kein Tun mehr ist und damit Frieden ist, damit Stille ist, Entspannung ist. Und nur der Hinweis, darum geht's. Und damit kann man anfangen. Ich mache das im Satsang als eine Übung. Mache ich das mit den Menschen. Und das klappt auch für diesen Zeitraum, um zu sehen, eigentlich geht's darum, dass das Tun, dass das für die Verliebtheit ins Tun, das war ja auch Devasito, ne? Das war ja anfangs deine Idee bezüglich der Verliebtheit in Techniken, war ja das Thema eigentlich, haben wir aus dem Blick verloren. Jetzt kommt's wieder. Dass man da sich nicht durch die Technik und all das definiert, sondern dass man einfach sieht, alles was tun ist, soll dazu führen, wie gesagt, dass nichts mehr zu tun ist und dann kann man ja gleich von vornherein aufhören, wenn man es kann. Das als Argument für die Menschen, die sagen, es gibt ja auch Satsang-Lehrer, die sagen, du musst überhaupt nie was tun. Und in Bezug auf unsere Natur stimmt das ja auch. Dann fallen alle Techniken per se weg. Aber das kann man nur, wenn man eben nicht von der Persönlichkeit drangsaliert wird, eben weiter die Persönlichkeitsstruktur zu bedienen. Und dann kann man das. Sonst kann man es nicht. Und deswegen lehre ich beides. Ich lehre beides.
Das heißt, du gibst manchmal Techniken und manchmal weist du darauf hin, einfach zu sein und geschehen zu lassen.
Ganz genau. Ich weise oft darauf hin, dass eigentlich Meditation nur ist, wenn man nicht meditiert. Also nichts erreichen will. Und weil das ist das Naheliegende. Weil, weißt du, wir sind das ja, um das es geht. Aber wir stellen uns natürlich die Frage, wer bin ich? Aber nur, wenn wir das nicht glauben, dass wir es sind. Tatsächlich sind wir es ja. Und wie können wir uns das am besten bestätigen? Doch nicht, indem wir sagen, ich muss jetzt erst, obwohl ich schon bin, was unternehmen, damit ich es bin. Und deswegen sage ich, gut, sei da und bediene die ganzen Geschichten nicht oder schau, ob es geht.
Ja, vor allem schließt das ja die Techniken dann auch wieder mit ein, ne? Weil wenn ich einfach nur geschehen lasse, was geschieht, dann kann ja auch sein, dass eine Technik geschieht. Also, dass ich auf einmal mich aufs dritte Auge konzentriere, merke, das passiert einfach.
Das kann durchaus sein, je nachdem, was wie dein System das ausdrückt, was dann passiert, kann das sein, ja. Dass du dich in einer Technik oder in einem Mudra wiederfindest beispielsweise, kann sein, ja.
Ja, das ist eigentlich die höchste Einsicht zu Technik, finde ich, oder zu Techniken. Aber ich möchte trotzdem nochmal zurück, auch für die Leute, die Techniken machen und wie das auch im Moment stimmig ist. Und zwar zum Thema Techniken wieder loslassen. Also beziehungsweise, ja, da ist dann vielleicht gar keiner mehr, der sie loslässt. Das passiert einfach nur. Aber es kann ja auch so passieren, dass eine Technik nicht mehr funktioniert. Und dann aber auch ein gewisser Frust da ist, weil das einfach schön war mit der Technik und was dadurch passiert ist oder was man damit verbindet, was dadurch passiert wäre. Wie kann man unterscheiden, dass man einfach dabei bleiben muss und weitergehen muss, um konsequent zu sein, oder dass eine Technik einfach zu Ende ist, sich ausgelebt hat?
Also wenn du mit dir noch im Zweifel bist, ob du weitermachen sollst oder nicht, dann musst du weitermachen, weil dann ist es einfach nur so, als eine Facette davon, dass im Moment persönliche Aspekte im Vordergrund stehen oder hochgekommen sind, an die Oberfläche gekommen sind und dann das Resultat deiner Technik damit überlagern. Und dann hast du das Gefühl, es passiert nichts. Aber es passiert immer, wenn du eine, sagen wir mal, diese Technik dieser Frage, wer bin ich, oder dieses Mittel, es passiert immer etwas, wenn du dich dahin orientierst. Unabhängig davon, wie dein System das überlagert, als Empfindung beispielsweise. Du kannst ja Schmerzen im System haben, ja, oder dich unwohl fühlen oder müde sein oder überstrapaziert im Beruf und dann bist du nicht geöffnet für diese subtile Qualität, sagen wir mal, von Frieden. Und ansonsten, wenn der Moment gekommen ist, dass es aufhört, dann weißt du das. Dann weißt du das. Dann weißt du, es ist zu Ende. Und das passiert einfach. Da kannst du dir und musst du dir gar keine Gedanken machen, sondern es hört einfach auf.
Und aber solange es irgendwie noch anziehend ist oder solange das, was dadurch passiert, noch anziehend ist, solange ist es gut weiterzumachen.
In dem Fall. Sonst wirst du wieder von den anderen Aspekten angezogen in dir. Solange Zweifel diesbezüglich sind, das ist ja ein Moment von Zweifel, ist ein persönlicher Aspekt mit am Wirken, der noch nicht erlöst ist. Und der es nicht erlaubt, sozusagen, dass du da wirklich da drin verankert bleibst. Und das ist ja Sinn und Zweck jeglicher Technik, dass sie irgendwann wegfallen und dass Objekt der Aufmerksamkeit, sagen wir mal, nicht mehr aus dem Blick verloren wird. Oder so selbstverständlich ist, dass du es gar nicht mehr im Blick haben musst, weil du eins damit geworden bist. Also es da keinen Unterschied mehr gibt von dem, was das Ziel war und dir selbst.
Am liebsten würde ich auch mal konkret werden, weil ich eben vor ein paar Wochen auf eine Technik gestoßen bin. Und zwar, ich habe die Biografie hier von Papaji gelesen.
Ja.
Die er vielleicht kennt.
Ja, ja.
Und da ist auf Seite 375 ist die Technik der Konzentration auf das spirituelle Herz beschrieben.
Ja.
Und das hat mich total angesprochen und das habe ich gemacht. Und eben auch so im täglichen Leben. Und das war total schön. Ne? Das war abgefahren. Es war einfach, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Das war, was ich früher mit Indien verbunden habe, wie ich mich da anders fühle, das war auf einmal da, voll da, ohne Indien. Das war, ja. Und aber witzig war, wie ich das Buch durch hatte, ich hatte auch das Gefühl, ich verbinde mich durch das Lesen des Buches mit Papaji. Und oder da passiert einfach was, Verbindung. Und wie das irgendwie weggefallen ist, weil ich das Buch gelesen hatte, dann hat irgendwie die Technik nicht mehr funktioniert. Also, und dann war irgendwie ein bisschen Frust da halt. Ne? Was kannst du mir dazu sagen?
Ja, da gibt's, glaube ich, zwei Aspekte davon. Und der eine ist der, was du vorhin erwähnt hast. Wenn du so ein Buch liest, dann bist du natürlich mit dem Feld, was die Qualität von Papaji als Abstraktes repräsentiert, auch verbunden. Und dann wirkt es in dir und auch die Energie davon ist spürbar. Und dann ist die Technik natürlich, die dahin beschrieben wird, ist dann für dich auch intensiver. Das andere ist, dass wie gesagt, wie schon erwähnt, wenn die Technik eine Weile genutzt wird, es dann so ist, dass die Unterschiede von dem, wie es davor war und das Nutzen der Technik, die am Anfang groß war, dann nicht mehr groß sind. Weil du mehr auf dem Level bist. Weißt du, du hast dann durch das Lesen das auch mehr verinnerlicht, bist mehr in dem Space, wenn auch nur für einen gewissen Zeitraum vielleicht, und dann schwächt es wieder ab, wenn du es nicht mehr liest. Aber dann ist der Unterschied nicht mehr groß und dann hast du das Gefühl, es passiert nichts. Aber es wäre dann sinnvoll, wenn es dich wirklich berührt hat. Deswegen hatte ich die Frage schon gleich auf der Zunge. Warum machst du es nicht weiter? Und machst es natürlich weiter, weil es für dich nicht effizient zu sein scheint.
Nein, es ist eigentlich so. Ich mache es weiter, aber nicht mehr so oft und so intensiv. Aber es ist mehr, dass es von alleine wiederkommt. Also ich bin auf einem Spaziergang abends. Ich gehe immer abends mit Katzen raus.
Die mit mir,
bei Katzen ist es mehr so, dass mit dem Hund kann man rausgehen und mit Katzen geht man mit, ja. Das nur nebenbei. Auf jeden Fall, das kommt auf einmal von alleine wieder, dass auf einmal ist wieder der Drang, so ins spirituelle Herz zu fühlen und es passiert einfach, ne? Und aber es stimmt, der Unterschied ist nicht mehr so groß.
Das ist also das Dilemma jeder Technik. Das ist das Dilemma jeder Technik. Das Aufheben der Unterschiede. Und ich meine, das ist ja Sinn und Zweck dessen, oder? Das ist doch Sinn und Zweck dessen, dass sich dein System dem annähert, was dein Ziel ist. Und das muss bedeuten, dass die Technik dann nicht mehr für dich so besonders oder so intensiv wirkt, wie es am Anfang der Fall war.
Also einfach damit sein und geschehen lassen, die Technik oder die Nicht-Technik oder was immer.
Das können wir sowieso sagen. Alles ist, wie es ist. Und entweder es ist in dir der Impuls da, dich dem zu widmen oder das zu praktizieren, oder ist es nicht da.
Ich fand noch interessant eben, Mira, wie du von der Langsamkeit gesprochen hast. Also bei mir ist es eigentlich eher umgekehrt. Wenn ich sehr bei mir bin und so mit dem Leben fließe, dann gehen so die alltäglichen Dinge gehen dann oft viel schneller. Also ich denke nicht mehr drüber nach, ich springe zwischen den Sachen hin und her und mache einfach. Und es ist eigentlich genau umgekehrt. Es ist ein totaler schneller Fluss dann. Also umso weniger ich im Kopf dabei bin.
Und danach? Wie geht's dir dann?
Das geht wird dann irgendwie von allein auch wieder ruhiger und langsam.
Also du bist dann nicht platt, liegst auf dem Sofa und sagst, ich brauche jetzt mal 3 Wochen Urlaub nach einem Tag.
Nee.
Dann passt es weißt du, das entspricht dann mehr deinem System. Und das, was Mira vorhin sagte oder ich angestoßen hatte mit der Langsamkeit, das bezieht sich auf den, der das Gefühl hat, der hat den Raum nicht dafür. Ja, und du hast den natürlich überhaupt nicht dafür. Wenn du nur aktiv bist, kannst du nicht wirklich die Aufmerksamkeit gleichzeitig da halten. Glaube ich nicht, oder? Schaffst du es in deiner Aktivität? Jetzt gerade jetzt in Bezug auf diesen Fokus auf das spirituelle Herz.
Also ich glaube, es geht schon einfacher, wenn ich ruhiger bin, ja.
Ja.
Das stimmt. Aber ja.
Ist ja nichts dagegen zu sagen, dann aktiv zu sein und nicht zu reflektieren währenddessen. Also das total zu machen. Das ist natürlich dann, wir können sagen, es ist auch eine Art spirituelle Taktik oder Technik. Es ist ja das Karma-Yoga, dass du nicht berührt bist von dem, wenn es denn so ist, was du tust. Das heißt es ja, losgelöst zu sein vom Handeln. Die Frage ist, woraus kommt diese Intensität oder ist es Hektik sogar, weißt du? Dann ist es was anderes. Wenn dich was treibt, also innere Unruhe treibt und dann die Intensität von Bewegung dann das Ventil ist für diese Unruhe.
Das hört sich so an, als wärst du eigentlich so in einem totalen Flow. Das kennt man ja auch, dass man einfach
genau,
so...
Genau, das meinte ich eigentlich damit, dass es ein Flow ist.
Ja, und das ist ja cool.
Ja, finde ich auch.
Das ist cool. Mach das jeden Tag und dann ist er gut. Nur der Flow...
Ja.
Der Flow ist ja nicht, wenn wir es uns wünschen. Das ist die Schwierigkeit.
Stimmt, der passiert.
Ja.
Manchmal sogar, wenn man sich wünscht. Aber das ist dann Zufall.
Genau. Könnte man wieder glauben, man hat alles richtig gemacht und dann weiß man, wie man es am nächsten Tag wiederholen kann, damit es wieder so ist. Nur leider ist dann meist die Enttäuschung groß, dass man es nicht hinbekommt.
Aber nochmal zurück zur Frage, wer bin ich? Praktisch, wenn man eine Arbeit macht, die auch geistige Fähigkeiten braucht, wo man überlegen bei muss, dann geht das doch nicht. Ne? Also bei so alltäglichen Sachen, beim Abspülen ist das einfach. Oder beim Spazierengehen oder irgendwie oder im Verkehrsmittel sitzen. Aber wenn ich auch geistig dabei arbeite, dann funktioniert das doch nicht richtig, oder?
Dann muss man nur verstehen, wie man das noch nutzen kann. Also, weißt du, es ist ja die Frage auf, wer bin ich und die Ausrichtung auf das Ich. Das ist ja das Grundgerüst. Und letzten Endes ist ja das eine Konzentrationsgeschichte. Also das dritte Auge konzentriert sich, weil das ist ja das, was letzten Endes den Fokus hält, auf dieses Ich. Und letzten Endes ist es dann nur noch diese Konzentration und diese Qualität, die du dann spürst, wenn du dich konzentrierst, was du dann halten musst. Du musst dann gar nicht mehr Ich sagen, sondern du sagst einmal, wer bin ich? Und dann weißt du, dass die Aufmerksamkeit auf diesem Ich ruht. Und das kannst du tun und kannst dabei denken. Das geht. Wenn du natürlich von dir verlangst, dass du denkst und komplizierte mathematische Formeln berechnen musst und dabei dann ständig, wer bin ich, fragst, dann wirst du dich dauernd verrechnen. Das ist klar. Da ist keine Chance. Aber wenn das so wie ein Grundgefühl ist, und das wird es ja mit der Zeit, das wird ja ein Automatismus. Und das ist die beste Form von, wenn wir schon bei Techniken sind, von einer Technik, die dann von alleine läuft. Ja, wir sprechen ja jetzt hier immer davon, wie schaffen wir es, dass wir uns daran erinnern und wie schaffen wir es, dass wir die umsetzen und was bringt es dann. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt geht die Technik von alleine und bestimmt dann praktisch dein Sein. Und dann ist es selbstverständlich so, wie Mira das auch sagt, dieses bekannte Gefühl, was sie kennt, das, was sie dann so abrufen kann oder was als Erinnerung auftaucht, was wir so ähnlich wie Frieden genannt haben, aber nicht unbedingt Frieden, weil es mal so ein bisschen gefärbt ist. Das ist das Prinzip. Du weißt dann, aha, das ist das und du kannst dich daran erinnern oder dich darauf besinnen und dann kannst du alle Dinge tun währenddessen. Es ist ja, häufig ist es ja so, dass die Menschen sagen, sie können aufgrund der Umstände, sie haben Kinder, sie haben einen Mann, sie haben ein Auto, sie haben einen Beruf, sie haben keine Zeit, eben einfach keine Zeit. Und das ist immer nur dann der Fall, wenn man diese Prioritäten hat, sodass man für das, was man ist, keine Zeit hat. Weil sonst hat man immer Zeit dafür. Nimm an, du deine Freundin, mit der du jetzt schon lange zusammen bist, ganz am Anfang, warst du da high?
Ja.
Und,
das sage ich aber jetzt nicht so.
Ja, ist schon.
Das ist so lange hin, wie ihr wart.
Das ist schon 22 Jahre her.
Aber was ist die Folge davon? Weil das eine Faszination ist und die Aufregung bewirkt, denkst du dauernd an sie? Oder war das nicht so?
Ja,
habe ich das interpretiert?
Ja, weil die Hormone verrückt sind.
Genau. Und diese Hormone, ja, die brauchen wir, um wirklich zu wollen, uns auf das zu besinnen, was das Höchste ist. Und die zeigen sich durch diese tiefen Sehnsucht. Das ist nichts anderes als ein Spiel von Hormonen.
Ja, aber Hormone kann man auch als Tabletten nehmen.
Aber die Zusammensetzung, die Sequenz, die es hat und die damit verbundenen Wünsche und Zustände sind natürlich nicht durch eine Tablette. Aber man kann natürlich Tabletten viel machen, das ist klar. Wir wissen es ja auch durch die Drogen, dass man da ähnliche Zustände erreichen kann. Aber die sind nun mal nicht permanent und die sind dann nur durch die Droge wieder hervorrufbar. Und das ist es ja nicht, worum es uns hier geht, oder? Das ist ja nicht die Technik, um die es geht. Das wäre ja Abhängigkeit. Und da ist die Frage, kann man von einer Technik abhängig werden?
Ja, kann man?
Kann man. Im guten Sinne, ja. Wenn es eine ist, die darauf abzielt, dich zu kennen, warum nicht?
In diesem Fall will man ja dann eigentlich diese Abhängigkeit auch.
Die Best,
also obwohl
so.
Natürlich aus einer gewissen Perspektive gibt es ja keine Abhängigkeit. Oder? Also auch keine Unabhängigkeit. Weil es sind ja immer... Ja, es ist jetzt halt von dieser non-dualen Sichtweise aus, ist ja Abhängigkeit und Unabhängigkeit ja immer, da müssen ja immer zwei Sachen mindestens vorhanden sein.
Ja, also natürlich gibt es auf der persönlichen Ebene die, und aber die ist es ja auch die, die uns interessiert, weil das Unpersönliche macht keine Praktiken oder macht keine Übungen oder nutzt auch keine Techniken. Insofern gibt es natürlich da Abhängigkeiten. Aber diese ist natürlich genial, nur es gibt natürlich Abhängigkeiten in Form von Techniken, die nicht dienlich sind. Also die einem nicht, also die irgendwann zu Ende sind und was man nicht checkt, dass sie schon zu Ende sind. Die Frage hatten wir ja vorhin schon mal. Das ist noch ein anderer Aspekt, wo man feststellt, man ist an einem Punkt angekommen, wo es damit nicht weitergeht. Warum? Weil das nicht die Technik ist oder die Qualität ist, die du brauchst, die dich in der Weise, wie du gestrickt bist, unterstützt. Dann muss man das fallen lassen. Also dann rate ich, wenn ich sowas sehe, rate ich dazu, das fallen zu lassen. Aber nur, wenn ich sehe, dass derjenige in der Sackgasse ist.
Würdest du jetzt die Ausrichtung auf einen spirituellen Lehrer auch als Technik bezeichnen?
Ja, natürlich. Das ist ja Bhakti-Yoga, ist ja bekannt. Du liebst den Lehrer. Mit Haut und Haaren.
Na, mit Haaren geht bei dir nicht so gut.
So, glücklicherweise ist noch ein bisschen Haut da.
Bei mir verging es auch nicht so gut.
Nee, ist jetzt auch nicht so gut. Ja.
Kannst du ja was abgeben.
Du hast reichlich.
Ja, reich, aber dafür haben wir die Möglichkeit eines Bades.
Wenn sie ein paar männliche Hormone nimmt, hat sie auch noch ein Bad.
Da würde man mein Gesicht nicht mehr sehen.
Würde man nicht mehr ganz sehen, nein. Ich hatte auch früher so Haare wie du, auch so lang.
Auch lockig.
Auch lockig. Ja.
Süß.
Ja. Ja, natürlich ist alles eine Technik, die öffnet in das, was man ist. Oder sagen wir so, auch der Fokus, die Konzentration auf das Höchste ist ja auch eine Technik. Nichts anderes als das. Oder wir können was anders benennen, eine Intention. Die Möglichkeit, sich auf das auszurichten, was man als Ziel für sich im Leben braucht. Was man für wesentlich hält. Es muss ja noch nicht mal Spiritualität sein. Aber hier sind wir zufällig in dem Feld, wo es darum geht. Aber was nicht funktioniert, sind wirklich Techniken, um eben bestimmte Dinge zu erreichen auf der persönlichen Ebene. Dafür sind sie nicht wirklich stimmig. Da funktionieren sie nicht.
Jetzt zur Ausrichtung auf den Meister. Also ich schätze mal, du hast es, also für dich ist es nicht mehr nötig, zu einem Meister zu gehen, aber die Liebe und Anhänglichkeit, die bleibt. Also du fährst immer noch zu Raphael, ne? So was ich gehört habe.
Ja, natürlich. Ich fahre einfach dahin, weil ich auch dann mal dem entkommen muss, was ich hier sonst mache, ein Arbeitspensum. Das ist eine gute Erholung. Das ist nicht wirklich ein Kontakt, aber also nicht ein direkter Kontakt in dem Sinne, dass man sich ständig begegnet, sondern einfach da sein und für sich da sein. Ja, da das ist nach wie vor eine Qualität. Ich fahre ja auch nach Indien. Wenn ich nach Indien fliege jetzt, waren wir ja wieder mit einer Gruppe da und haben einen Retreat gehabt dort. Ich gehe dann trotzdem oder auch auf den Berg natürlich, weil es toll ist, in den Höhlen zu sitzen. Und es nach wie vor bleibt ja die Stille eine Qualität. Das ist ja nicht, dass das an Wert verliert.
War denn Raphael auch dein Meister oder?
Nein.
Ist es? Nein.
Nein.
Dann
Nein.
hast du sozusagen nachher erst kennengelernt, also
genau.
dass du keinen ja. Meister mehr brauchtest, sozusagen. Aha.
Genau, ja. Ja.
Und hattest du dann jemals einen Meister für dich?
Der dem am nächsten kommt, ist Papaji, von dem ich ja auch den Namen habe. Aber da war es mir nicht vergönnt, länger als 4 Wochen zu sein. Und dann konnte ich ja nicht wiederkommen, weil es in dem Jahr war, wo er starb. Also von daher ist es schwierig zu sagen, das war mein Meister. Und dann muss ich sagen, ich hatte gar keinen, obwohl ich bei vielen war. Mhm. Und mir war immer wichtig, bei mir zu bleiben, sozusagen, wo auch immer ich war. Auch wenn ich mich immer fokussiert habe und für mich auch die Technik natürlich angewandt habe, den Meister anzuschauen, weil da für mich die meiste Energie war und ich versucht habe, auch immer so nah wie möglich dran zu sein, ganz klar. Aber dass ich sagen kann, mein Meister, nein. Nein.
Was war das dann, was war dann, wenn der Meister keine Person war, die das für dich verkörpert hat, was war dann für dich der Meister?
Ich selber. Also ich habe mich darin einfach potenziert gesehen diese Möglichkeit, das in mir zu entfalten. Das war es für mich, ein Beispiel. Und eine große Hilfe einfach durch diesen Space, durch dieses Energiefeld, diese Stille oder die Liebe, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Ja. Zu sehen, dass das möglich ist. Ich hatte ja vorher keine Ahnung. Ich dachte, Jesus gibt's und Buddha gibt's, ja. Aber ja, mehr wirklich nicht.
Kannst du vielleicht mal sagen, was dein Name bedeutet? Weil das weiß ich irgendwie bis heute nicht. Und
wirklich?
Ja.
Okay. Das heißt Weiser, also auf Englisch Sage. Und das heißt Heiliger oder Weiser. Heiliger Mann oder Weiser.
Und das ist eigentlich neutral, oder? Also Muni könnte auch theoretisch eine Frau heißen, oder ist es... sind nur Männerweise.
ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wie die anderen Begriffe. Es gibt ja noch den Begriff von Mönch und nicht Mönchin oder Nonne und Asket. Aber natürlich könnte das sein, aber ich habe es noch nie gesehen als weiblichen Namen. Mhm. Und ich glaube, man kann sich da auch schlau machen. Und da stehen ja immer dann auch die Geschlechter dabei, ob das weiblich oder männlich ist. Ah. Es gibt ja Namen, die weiblich und männlich sind. Also als weiblich habe ich es noch nie gesehen. Von daher weiß ich es auch nicht. Ja, aber ich bin Mann und Frau in einem. Insofern brauchen wir nicht noch eine weibliche Muni.
Also. Hm? Ich dachte, Mira wollte ihren Namen ändern.
Nein.
Ja, also ich weiß nicht.
Ich habe schon meinen. Für mich ist Mira schon sowohl als auch. Ja.
Der Mira heißt ja im Englischen, wenn man es mit 2 E schreibt und RA, dann heißt es ja letzten Endes Mitgefühl. Hm. Beziehungsweise Hingabe, Mitgefühl. Ja. Die Hingabe. Ich gehe davon aus, dass die meisten Namen auch von dort kommen. Von daher ist dann die Essenz dann das. Und wenn du es für dich so sehen kannst, dass das dein Thema ist, wäre ja spannend.
Habe ich bis jetzt noch nicht, aber ich lasse es mal, ich spüre mal nach.
Ja, ich unterstelle dir das ja sowieso. Das habe ich ja vorhin schon versucht zum Ausdruck zu bringen. Dass das deutlicher durch dich zum Ausdruck kommt, als du selber siehst. Und ich glaube, dass der Devasepo das auch weiß. So unterstelle ich ihm.
Ja.
Stimmt, ne? So ist es doch, ist doch so schwer, sich selbst zu kennen. Oder auch wenn man schon so lange Jahre mit sich zusammen ist.
Ja, der blinde Fleck, ja.
Ja, ja, als der man selber durch die Gegend läuft, ja. Aber dafür gibt es Techniken.
Und Meister.
Und Meister, auch das noch. Auch Meister als Technik, ja. Ja, die beste Technik ist ein guter Meister, in jedem Fall. Gibt es noch gute Meister? Oder sind wir in einem Zeitalter der Degeneration auch von Meistern? Gibt es noch gute?
Es gibt dich ja.
Ah, genau, das ist ein guter Punkt. Ich würde gerne wissen, ist jetzt spiritueller Lehrer das gleiche wie Meister oder Guru oder...
Das ist eine Frage, was man damit verbindet. Ich bin eher bescheidener und sage immer spiritueller Lehrer, wenn man mich fragt. Manchmal sage ich auch Meister. Aber damit verbinde ich jetzt nicht, dass ich jetzt meine, ich muss jetzt da herauskehren, dass ich was Besonderes bin. Das spielt nicht wirklich eine Rolle. Also ein Meister ist immer ein spiritueller Lehrer, wenn er lehren kann. Okay, aber was ist Lehren? Lehren ist natürlich, wenn man sagt, das ist die Sprache und das Vermitteln von dem, was man ist. Es ist aber auch einfach nur zu sein und gar nichts zu sagen. Das ist ja die höchste Lehre, wo einfach man nicht denken muss über das, was gesagt wird, sondern einfach das in sich aufnehmen kann, was man selber ist in sich selbst und dass das zum Vorschein kommen kann, was da immer ist. Also ich, spiritueller Lehrer, würde ich sagen, bin ich ja als einer mit zwei E, ein spiritueller Lehrer, der also versucht, die Menschen, die kommen, auszulehren. Und in Form von eben der Vermittlung von dem, wie ich Wahrheit sehe und zu schauen, was in ihnen läuft, sodass sie nicht sehen können. Sodass man sich dann von dem verabschieden kann, was nicht stimmt.
Und was hat jetzt zum Beispiel dann ein Meister? Was sind das für Qualitäten, die jetzt ein, sag ich mal, normaler spiritueller Lehrer nicht hat? Was ist es dann nochmal alles intensiver oder... Ich frage mich halt, okay, wenn man jetzt erwacht ist, gut, und dann vertieft man das und dann wird es irgendwie vielleicht irgendwie immer feiner und der ganze Körper drückt es aus und jede einzelne Zelle und was ist dann ein Meister noch mehr irgendwie? Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert bei denen dann noch mehr, was bei anderen vielleicht? Ich frage mich manchmal, ob das nicht nur so eine, ist das nicht nur so eine Idee irgendwie so von den, die irgendwie auch die Leute dann machen und weil es vielleicht da weit und breit nicht so viel Konkurrenz gibt oder so, ich weiß nicht, oder ist da was dran? Ist es wirklich bei manchen dann einfach nochmal viel, viel intensiver oder tiefer?
Ja, das ist wirklich eine Frage dessen, wie man das betrachtet, aus welcher Perspektive oder was man damit verbindet. Für mich ist Meisterschaft was ganz Besonderes, weshalb ich, wie gesagt, da auch sehr vorsichtig damit umgehe. Das bedeutet wirklich, ein Satguru zu sein, also wirklich die Wahrheit zu verkörpern, gnadenlos, und sich auch da aufzuhalten, also das zu sein, wovon man spricht, und nicht das nur zu lehren, weil man es weiß oder gehört hat oder auch schon mal gesehen hat, aber nicht ist. Also das heißt, man ist das, was man lehrt. Und ein spiritueller Lehrer muss nicht das sein, was er lehrt. Er kann das wissen und kann das vermitteln, vielleicht auch sogar gut. Vielleicht kann er sogar verbal besser vermitteln als ein Meister. Aber wenn er es nicht ist, ist er nicht ein Meister. Wie kann man es sonst sagen?
Heißt es dann, du bist es nicht, was du lehrst?
Okay, weil ich eher sage, ich bin ein spiritueller Lehrer. Natürlich
bin ich das. Ich meine, das ist ja so Nachbau, aber mich interessiert es wirklich, was ist zum Beispiel ein Buddha oder Ramana oder ich meine, es gibt ja wirklich mittlerweile sehr viele spirituelle Lehrer und ich habe halt jetzt Ramana, ich habe überhaupt zum ersten Mal irgendwie vor einem Monat überhaupt ein Buch von ihm gelesen, vorher wusste ich eigentlich nicht wirklich, wer er überhaupt war, weil ich mich irgendwie immer so davor gedrückt habe, irgendwas zu lesen, weil ich mich eher nach so einer lebendigen Begegnung sehne, als wenn ich was halt lese, dann habe ich halt selber ein bisschen Angst, dass halt mein Verstand dann so gefüttert wird und dann eben erfahre ich viel und dann sehe ich, ah, es gibt diesen Zustand, ah, und es gibt jenen Zustand und dann, ja, und was hat das mit mir jetzt gerade zu tun? Und dann weiß ich einfach nur viel, aber das
wirst du auch dann erst wissen, wenn du dich selbst als Meisterin siehst, dann wirst du es wissen, welche Unterschiede es da gibt. Und es gibt ja Menschen, die sagen, es gibt gar keine Unterschiede, es gibt nur das. Und das nennt man, wie auch immer, Erleuchtung oder die wahre Natur. Und das ist alles ein und dasselbe und für jeden gleich. Und es ist nicht für jeden gleich, weil es setzt einen anderen Zustand von Bewusstheit voraus, wirklich ein Meister zu sein, der nicht wirklich nur auf der menschlichen Sphäre unterwegs ist, sondern eben in der anderen Sphäre ruht und da verankert ist. Das ist eine Art.
Kannst du uns dann nicht die Unterschiede sagen?
Das kann man nicht vermitteln. Das kann man nicht wirklich vermitteln. Das heißt also, wo immer du hinschaust, siehst du nur dich selbst. Wie willst du das jemand vermitteln?
Aber wie ist es denn für dich? Gibt es für dich Meister? Ist für dich zum Beispiel jetzt Raphael ein Meister?
Ja, das ist ein Meister, aber den kenne ich auch jetzt so persönlich nicht in seinem ganz persönlichen Bereich, in seiner Historie und auch wenn ich nicht da bin, dass ich sagen könnte, der ist jetzt frei von allen Problemen. Aber ich kenne keinen persönlich, der weiter ist als er, der freier ist als er. Ja.
Es ist total schwierig nachzuvollziehen, weil ich weiß jetzt nicht, was du eben, wie definierst du das, dass man freier ist? Wie merkt man das? Ist es eine Ausstrahlung? Ist das
ja, dass du keine persönlichen Geschichten laufen hast, weder mit irgendwelchen Schülern noch mit den Leuten, die bei dir als Devotees dienen, was ja da auch ist. Und ich will nicht zu viel erzählen, weil es ist nicht erwünscht, dass man das sagt. Dass du einfach siehst, wie da die Menschlichkeit ist und dass ein bestimmtes Level von Bewusstheit nicht verlassen wird, weißt du? Dass man nicht auf Ebenen geht, wo es um persönliche Ansichten geht, sondern wirklich nur um die Wahrheit. Und wie zeigt sich das? Es zeigt sich im Verhalten anderen Menschen gegenüber und es zeigt sich in der Ausstrahlung, es zeigt sich in dem, wie man lehrt, also wie man mit den Menschen umgeht. Aber wie soll man das in Worte fassen? Das sind alles Ebenen.
Ja? Ja, darf ich mal probieren? Also ein guter Autofahrer ist nicht unbedingt direkt automatisch ein guter Fahrlehrer. Also es gibt sowas wie eine Meisterqualität. Und die besteht darin, dass der Meister an oder die Meisterin ansteckend ist in spirituelle Richtung. Und das ist auch noch für jeden Menschen anders. Also wer für mich ein guter Meister ist, ist vielleicht für dich überhaupt kein guter Meister. Das ist ganz unterschiedlich. Und es sind diese Meisterqualitäten einfach.
Also das ist für dich beides, sowohl objektiv gesehen meinst du, Devasetu, dass man sagt, okay, da hat die Meisterqualitäten und es muss noch zu einem persönlich
stimmig sein. Ja, da muss eine bestimmte Resonanz da sein.
Aber die ist natürlich, als Kriterium würde ich das noch anzweifeln, weil ja nicht jeder davon angezogen ist. Also der eine ist von dem angezogen, der andere ist von dem. Und der eine sagt, das ist Meister. Und in Indien habe ich es erlebt. Ich habe ja jetzt in Indien Satsang gegeben, in Buddhapati, im Reich von Sai Baba. Und das ist ja wirklich ein Reich, was scheinbar unantastbar ist, wo nur er gilt. Und er ist Gott gegeben und er allwissend, allsehend und so weiter. Da geht nichts drüber. Aber das ist in der Sicht der Menschen, die dort sind. Und in der Sicht anderer Menschen sind es andere, die anziehen und die dich dazu animieren, dass du dich deiner Natur widmest. Ich meine, das ist die Aufgabe eines Meisters, eine Meisterschaft zu erlangen in dem, was er lehrt. Also die spirituelle Schule durchlaufen zu haben, im Sinne von zu wissen, wie es geht, jemanden zu vermitteln, was für ihn jetzt stimmt und was in ihm nicht stimmt. Also beides. Und natürlich diese Anziehung, energetische Anziehung, oder auch über die Form eine Anziehung, die dazu animiert, dich dann wirklich deiner Natur zu widmen. Das verstehe ich als Meisterschaft. Und dich nicht in irgendwelche Geschichten zu verwickeln. Aber auch da gibt es Unterschiede, weil auch die ganz bekannten Meister, wen auch immer, ich nenne jetzt ganz bewusst keine Namen, da laufen fast überall Geschichten. Aber das reduziert dennoch nicht die Meisterschaft auf einer bestimmten Ebene und den Einfluss, den sie haben auf die Menschen, die von ihnen angezogen sind.
Und was als Geschichten erlebt wird, oder wie du jetzt sagst, das ist ja auch wieder für jeden anders, ne? Also ich denke, wenn man wirklich einen Meister trifft, der im Moment wirklich aktuell für einen ist, dann besteht überhaupt kein Zweifel. Dann
ja, genau. Genau. Dann. So ist das, ja.
Ich will jetzt auch nochmal gern bei dem Thema bleiben, wenn mich das persönlich auch sehr beschäftigt, weil bis jetzt ist es für mich einfach so, dass ich kann das überhaupt gar nicht in eine Person irgendwie fassen. Also für mich ist das so einfach, das hört sich jetzt auch wieder so pauschal vielleicht an, aber das Leben selber, finde ich, ist für mich, das spricht, also ich habe das Gefühl, der wirkliche Meister spricht doch so viele Personen, und manchmal ist es eine Freundin, die irgendwie etwas sagt, und die weiß es gar nicht, aber da weiß ich, das genau, das ist jetzt für mich, also das ist jetzt, da spricht jetzt der Meister. Also es hört sich jetzt strange an, aber es kann auch manchmal die Natur sein, oder es kann auch mal ein spiritueller Lehrer sein, aber es ist nicht, dieser Meister ist für mich irgendwie nicht gebunden an einer ganz bestimmten Figur, obwohl es eben auch mal eben sein kann, dass ich so im Satz dann gehe und dann frage ich einen Lehrer was und dann sagt er was, und das stimmt für mich, aber es ist auch total im Alltag präsent. Das ist so abstrakt für mich. Ich weiß gar nicht, ob ich jeweils irgendwie sagen kann, das ist jetzt mein Meister oder so. Obwohl ich auch merke, irgendwie ist der Wunsch da, aber ich merke für mich immer mehr, das ist so das Leben selber, und es drückt sich manchmal durch den und manchmal durch den oder das aus, und manchmal wird es durch mich selbst ausgelöst, es ist überhaupt gar nicht greifbar.
Ja, wenn du es so siehst, das ist natürlich die Perspektive, die dich immer betrifft, weil du bist letzten Endes, oder es gibt nur eine Qualität, die Leben selber ist und die durch uns hindurch wirkt, und wir sind immer zu allem, was uns begegnet, in Resonanz. Insofern sind wir es, und ist dann auch, wenn du einen Hinweis bekommst von, wie du sagst, einer Freundin, dann bist du selber, die sich etwas sagt. Ja, so verstehe ich das. Dennoch gibt es, und darüber haben wir ja eben gesprochen, natürlich eine andere Facette im spirituellen Bereich, wo jemand eben das lebt und ausdrückt. Aber natürlich sehe ich das auch so wie du. Das ist klar, das Leben spiegelt dir das, was du selber bist, in allen Facetten, in allen, jederzeit. Es gibt niemanden außer dir. Auch im persönlichen Bereich sehe ich das so. Aber dann müssen wir nicht mehr von der Meisterschaft sprechen, dann sprechen wir vom Leben. Und von dir als die Ungetrenntheit auch im persönlichen Bereich. Und dann sind wir an der Stelle, wo wir sagen müssen, und das stimmt total, es gibt keinen Unterschied von persönlichen und spirituellen. Gibt es nicht. Weil wer auch immer spricht, es ist immer nur das Leben. In Anführungsstrichen nur. Nur im Sinne von als Einziges, alleine. Ja. Klares Ja dazu. Wenn das ist, was du meinst. Und wenn es nicht ist, macht es trotzdem nichts. Klares Ja von mir. Ja.
Ich merke halt, das ist so organisch, das ist ständig so im Austausch einfach. Und das ist aber jetzt nicht unbedingt so beabsichtigt, dass jetzt jemand mir irgendwas, das ist auch gar nicht so, dass jemand mir irgendwie etwas jetzt sagen will, sondern ich höre dann einfach was raus, wo ich einfach dann spüre, okay.
Ja, aber warum hörst du es raus? Weil du es bist. Das ist genau das, was ich sage. Du hörst immer nur das und hast Anklang zu dem, was du bist. Und wenn du zu einem Meister kommst, jetzt nehmen wir mal wieder einen spirituellen Meister, dann spürst du in dir, wenn du da in Resonanz gehst, sondern Ja dazu hast, spürst du dich, nicht den Meister.
Ja,
du spürst, absolut. Du spürst nie den Meister, weißt du? Du spürst immer nur die Widerspiegelung von dem, was er für dich zu sein scheint, in dir als du. Und nicht verschieden. Weil wenn du es nicht spürst, gehst du da nicht wieder hin. Also wenn du dich nicht selber spürst, weil danach streben wir immer, und das ist diese unbewusste Suche nach uns selbst. Wir streben immer nach den Übereinstimmungen von uns, und das ist auch in der Partnerschaft so. Genauso ist es auch, da sieht man genau die Entsprechung, die man ist, auch wenn es im Außen oft anders aussieht, aber man ist nur mit sich selbst. Also da gibt auch da nur das eine. Gebrochen durch verschiedene Facetten des persönlichen Prismas, aber es ist kein Unterschied.
Und dann interessiert, also dann, und wenn ich das so sehe, dann ist es mir, also wenn ich mich manchmal auffrage, so ja, wer ist jetzt wirklich ein Meister oder nicht, aber wenn ich in diesem Resonanzprinzip, sage ich mal, irgendwie, wenn ich das Leben so begreife, dann juckt mich das irgendwie gar nicht mehr, ob das, also.
Das sagst du.
Ob das jetzt, ist es jetzt wirklich ein spiritueller Meister oder nicht, oder
lauscht bei dem noch irgendwas? Nein, wenn es dich berührt, ist das völlig uninteressant. Dann willst du nicht noch analysieren. Wer analysiert schon Berührtheit ständig? Das macht ja keinen Sinn. Dann bist du aus der Berührtheit wieder raus.
Ja.
Natürlich fragst du dich das dann nicht. Aber jetzt fragst du es ja. Also ist es für dich wichtig.
Ja, es ist eben genau das, was mich, es ist das, was mich beschäftigt. Weil einerseits ist es die Perspektive, von der ich erzählt habe, dass ich einfach nur merke, das, was mir das Leben kommuniziert die ganze Zeit mit mir, oder ich kann sagen, ich führe die ganze Zeit eigentlich ein Selbstgespräch, ja, wenn man es jetzt so sagt, wie du meintest, dass man, dass es ja eigentlich immer nur um einen selber dann geht, dann ist es eigentlich, führe ich den ganzen Tag ein Selbstgespräch.
Ja.
Und das andere ist, dass ich mir manchmal so denke, ja, weiß ich, das ist halt irgendwie so, was es immer so heißt, so halt, ich weiß eben auch nicht, ob das nur so eine Idee ist, wo ich denke, der ich irgendwie hinterherlaufe, das immer so heißt, ja, man muss aber schon irgendwie einen spirituellen Meister haben, und es ist halt für mich ist es halt so, wenn ich nach meinem Kopf gehen würde, da könnte mir kein Lehrer es mir irgendwie recht machen, weil ich bin irgendwie so ein Besserwisser irgendwie. Und
ja,
wenn ich nach meinem Herz gehe, ist es genau andersrum, da berührt mich, da werde ich sofort schwach, der eine drückt für mich Freude aus, der nächste Hingabe, der nächste Klarheit, und das wäre dann auch schon wieder egal, weil ich werde total schnell berührt. Das ist,
ja, aber also, du willst nicht. Du willst nicht berührt sein.
Wieso? Also der stellst du da schon wieder.
Der weil dein System deinem Kopf eine Chance gibt, darüber zu reflektieren.
Also ich lasse mich schon berühren, doch. Aber eben diese Sache mit dem, soll ich mich jetzt irgendwie einem total zuwenden oder nicht? Das ist,
nein, das
da hadere ich jetzt irgendwie noch mit mir. Weil momentan ist es für mich einfach nur wichtig, dass ich berührt wäre. Und egal von wem oder was.
Genau, mach dir keinen Stress. Das ist auch ein Wahnsinnsstress, unter dem du dann bist. Ist das jetzt mein Lehrer? Ist es nicht? Soll ich einen hinziehen? Ich gehe besser gar nicht mehr hin, weil ich soll ja einen Lehrer haben, aber ich will eigentlich keinen haben. Wenn das für dich ansteht, dann hast du gar keine Chance, dem zu entkommen. So ist das mit Lehrern oder mit Meistern. Keine Chance, den zu entkommen. Dann. Oder der kann ja auch eine Frau sein. Insofern, weißt du, das Leben findet das für dich, wenn es für dich ansteht. Wenn du es nicht brauchst, weil du in dir diese Stabilität und Qualität hast. Du hast ja eine Qualität. Du fragst, du bist sehr an tiefen Fragen interessiert. Nicht für irgendjemanden oder für die Teilnehmer hier, die jetzt das sehen, was wir hier miteinander besprechen, sondern für dich selbst. Und von daher, hast du es vielleicht in dir und brauchst niemanden und holst dir, so wie ich es auch gemacht habe. Ich hatte es ja auch nicht. Holst dir dann das, was du als Ergänzung zu deinem System brauchst, sodass es unabhängig von allen anderen sein kann und nichts mehr braucht. Darum geht es doch auch. In jeder sogenannten Beziehung zum Meister geht es doch darum, dass dann der Meister irgendwann mal ausgedient hat. Oder?
Ja, ich hatte mal einen richtigen Meister. Also wirklich, für mich war das ein richtiger Meister und das war 10 Jahre lang. Und dann hat mich aber auf einmal Spiritualität halt null mehr interessiert, als das Berufsleben begonnen hat. Da war das wie weg. Und jetzt habe ich mich halt auch gefragt, ja, soll ich irgendwie vielleicht wieder zu dem gehen, aber
So ist es. Lausche nicht auf deine Gedanken, sondern bleib deinem Herzraum und sei zufrieden. Und dann bist du immer da, richtig, wo auch immer du bist. Also sagen wir es nochmal, sind wir noch in dem Thema Techniken und so weiter und am Rand?
Ja, ich denke, wir kommen heute in kein anderes Thema mehr.
Langweilig, ne?
Nö, aber
Die Techniken sind ja dafür da, um das jetzt aufzugreifen mit Mira, dass wirklich das Denken nicht mehr den Raum hat, wie es sonst hat, weil es ja die Räume von Vorstellungen kreiert und dann die Anforderungen, die mit Leben zu erfüllen und trotzdem unglücklich zu sein oder gerade. Und auszusteigen aus diesen komplexen Strukturen und uns aufzuhalten, sagen wir es mal ganz grob, im Herzraum, der für mich nicht lokalisiert ist, auch wenn man darüber, über das spirituelle Herz, wie du es nennst, auch den Kontakt bekommen kann, die Öffnung in diese Weite. Aber die Weite ist immer und ist immer nur verdeckt zwischenzeitlich von oder auch länger, häufiger oder intensiver von bestimmten Aspekten von uns, die uns davon ablenken. Aber letzten Endes geht es darum, wirklich aus diesem Denken auszusteigen und ja, darum geht's. Und dann, wenn das ist, dann stellen sich die Fragen ja gar nicht. Dann wird man ja vom Leben dorthin gezogen, wo man hingehört und wo man merkt, dass es auch stimmt. Und das, was Freiheit ist, ist ja, dass du siehst, wo immer du bist, es stimmt jetzt. Es stimmt einfach, weil es ist kein Impuls da, dass es jetzt anders sein muss. Und wenn dann einer da ist, weil es jetzt ansteht, und dann stimmt es auch.
Es passt vielleicht ganz gut diese Frage mit dem Vertrauen, die ich eigentlich schon beim Live-Chat stellen wollte. Hat das eben was mit Vertrauen zu tun oder ist Vertrauen dann die Folge? Und ob eben auch, also Vertrauen und dieses Selbstvertrauen, ob das eben ein Selbstvertrauen ist oder ist es ein Vertrauen in das Leben und ob das was mit Mut auch zu tun hat, weil in dem Wort Vertrauen auch Trauen, also sich Trauen ja drinnen steckt.
Das ist sowohl der Impuls, also das Vertrauen ist der Impuls, sich überhaupt dem zu öffnen und Vertrauen resultiert dann aus der Öffnung, beides. Es ist beides. Es ist am Anfang und es ist auch dann als Folge davon. Und dann ist es gar keine, wenn du dem folgst, dass in dir Vertrauen ist. Vertrauen heißt da als Sehnsucht und da fragst du nicht mehr danach. Und da ist auch automatisch Mut. Und dieser Mut oder das sich trauen, der ist dann gar nicht mehr als eine Qualität, wo du dann sagen musst, ah, ich bräuchte jetzt Mut dazu, sondern den hast du, der ist gegeben, so dass du dafür gar keinen Mut brauchst, weil das Vertrauen einfach ist. Verstanden?
Ja. Also eigentlich beinhaltet dann das Vertrauen eigentlich schon den Mut.
Ja, natürlich.
Also beziehungsweise es braucht ihn dann eigentlich
nicht mehr. Die Voraussetzung. Es braucht ihn nicht mehr, weil das Vertrauen genügt. Stehst du? Vertrauen heißt ja, du gibst dich dem sozusagen hin oder du beharrst nicht auf deiner Meinung, die du hast oder auf deiner Ansicht. Sondern du schaust, wie das Leben dich führt da. Und wenn du das tust, hast du aus einer bestimmten Sicht, hast du dann Mut, weil du eben deine Position verlässt, auf der du vielleicht vorher noch beharrt hast. Oder dachtest, da gehöre ich hin. Vertrauen heißt, sich auszuliefern, letzten Endes.
Mhm. Und nicht genau zu wissen, was dabei herauskommt.
Ja, manche denken ja, das ist eine Technik. Also es wird ja immer von Hingabe gesprochen, wo wir schon dabei sind. Gehen wir da noch mal ein Stück weiter. Und man glaubt ja dann, man kann als Prinzip, weil man weiß, es ist wichtig, sich hinzugeben oder nicht auf seine Position zu beharren, sondern sie zu verlassen und sich einer anderen, größeren Perspektive zu öffnen oder der totalen Freiheit. Aber man diese Persönlichkeit oder das Bewusstsein, das sich persönlich gestaltet und sich darauf besinnt oder dass die Freiheit will, das hat überhaupt kein Interesse, sich hinzugeben. Also da gibt es in uns diesen Konflikt von einerseits will ich, weil es mir nicht gut geht zum Beispiel, oder weil ich Freiheit will, weil ich das als besser ansehe als das, was jetzt ist, will ich mich auf das Höchste besinnen. Andererseits aber, wenn ich das aber mache, dann muss ich ja vieles von meinen liebgewonnenen Überzeugungen gehen lassen. Und dann ist man im Zwist und dann ist die Frage, wie das ausgeht. Ob man die Freiheit überhaupt will. Ob man sich überhaupt öffnen will. Und also Hingabe ist für mich nichts, was die persönliche Struktur macht und kann, sondern die geschieht. Also wenn die Faszination in Bezug auf das, was wir sind, groß ist und du das willst, dann geschieht es in der Ausrichtung auf dieses Höchste, egal mit welchem Mittel, dass dann Hingabe ist, weil du gar nicht merkst, dass sie passiert. Ja? Und das ist Hingabe. Nichts, was wir machen und bestimmen können. Wir können es bestimmen, aber wir sehen, dass nichts dabei rauskommt.
Dann. Hat das auch was mit Demut zu tun?
Das hat was mit Demut. Hingabe hat, nein, Demut ist eine Folge dessen, dass du siehst, dass du nicht der Macher bist.
Dann kann man sich doch auch erst wirklich hingeben, oder? Oder dann ja, passiert wenn, Hingabe, so rum.
Dann ist Hingabe, ja. Ja. Dann siehst du die Qualität, die das hat, wenn das, was Leben ist, sein kann, ohne dass du da ein Veto hast dagegen.
Muni, könntest du zum Abschied noch was zur Dimension der Liebe zwischen Meister und Schüler sagen? Also im Grunde ist es ja nur das Leben selbst, was sich selber liebt oder selbst, was sich widerspiegelt in der Liebe dazwischen.
Ja, das ist wahr. Und seitens des Lehrers ist es so, wenn es denn so ist. Und seitens des Schülers ist es natürlich auch persönliche Liebe. Es ist häufig gemischt und transzendieren tut man es dann, wenn diese Mischung aufhört und man dann in dem Lehrer oder Meister sich selber sieht als das Transzendente. Also nicht als das Persönliche. Und ja, also letzten Endes ist es ja diese Liebe, die das in Gang setzt, dass das Sehnsucht ist oder dass man sich auf einen Meister bezieht oder sich da angezogen fühlt. Es ist Liebe, natürlich. Aber nicht als Beziehung, obwohl es auch so wirkt. Das ist oder kann die reinste Form von Beziehung oder Nichtbeziehung sein.
Und wie erlebst du das praktisch, wenn Menschen zu dir in Satsang kommen? Ist da ein Fließen von dir aus, also ein Empfinden von Liebe für die Menschen?
Es ist sein und zwischendurch auch fließen, ja. Primär sein und manchmal fließen. Aber ich weiß nicht, ob es dann zu den Menschen ist, weißt du? Es geschieht einfach, ist da. Und ich schaue jemanden an und da ist keinerlei Intention, sondern es geschieht einfach, dass ich spüre, dass das Herz aktiv wird.
Ist es für dich so, dass du mit den Menschen, die zu dir kommen, in bestimmten Resonanz sein musst? Also kann es sein, dass jemand zu dir kommt, wo du jetzt überhaupt keine Resonanz spürst und dem du quasi auch nicht helfen kannst oder wo Weisheit und Bewusstsein nicht fließen kann zwischen euch?
Das habe ich noch nicht erlebt, obwohl es natürlich Unterschiede gibt. Menschen, die sehr offen sind und andere, die wo es so aussieht, als wären sie gar nicht offen. Aber ich weiß, dass immer etwas passiert, wenn auch nicht immer auf der kognitiven Ebene, wo man dann das Gefühl hat, ich habe jetzt was verstanden oder ich fühle mich jetzt irgendwo an einem anderen Punkt. Es kann sein, dass jemand da ist, der total im Widerstand ist, aber ich trotzdem sehe, dass da eine Resonanz ist. Also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand im Satsang war, wo ich sagen musste, da ist gar keine Resonanz. Es sei denn, ist jemand gekommen, der nur stören wollte und ist dann gleich wieder gegangen. Aber das habe ich ganz selten erlebt bisher. Vielleicht zweimal, höchstens zwei, dreimal überhaupt.
Ja. Bei deinem Terminkalender ist mir aufgefallen, dass du sehr viel, fast jeden Monat auch in der Schweiz bist. Heißt das, das hat sich einfach so entwickelt. Also
es hat sich also entwickelt, dass da ein großer Bedarf ist, der ist auch größer als in Deutschland. Es ist auch immer eine besondere Qualität dort in der Schweiz. Es ist schwer, das in Worte zu fassen, aber da ist eine sehr, sehr große, sehr, sehr große Herzqualität, die sich da immer wieder erfüllt und enthüllt. Und die Menschen dort sind, wenn man das so sagen kann, auch wenn wir über Hingabe gesprochen haben und wir sagen, man kann sich nicht wirklich geben, aber sind dann sehr hingegeben. Nicht so sehr, auch wenn anfangs kritisch, nicht so sehr im Zweifel, wie wenn sie einmal lieben, wie das hier in Deutschland ist. Da ist ein Unterschied. Weißt du es, weil du so fragst?
Was weiß ich?
Dass ich gerne in der Schweiz bin. Ich bin auch gerne in Deutschland, bin gerne überall, so ist es nicht.
Ja.
Aber ich bin auch in der Schweiz, das war. Mhm. Ja, dieses Jahr 8-mal sogar. Ja. Im nächsten Jahr reduziere ich das etwas, weil es einfach zu weit ist, das Reisen, weißt du. Es ist immer sehr anstrengend, die Kilometer zu fahren.
Kommst du dafür dann wieder öfters nach München, wenn du die Schweiz reduzierst? Weil München ist ja nicht ganz so weit weg. Und Bayern ist auch schön.
Ja, Bayern ist auch schön.
Und die Ischler Deva findet das auch schön hier.
Ich weiß. Ich weiß, dass Schwimmen in München wichtiger ist als Abzahn. Aber ich komme nicht zum Schwimmen nach München. Ja, ich komme ja schon 2-mal. Es ist 50% mehr als im letzten Jahr. Und das ist doch schon was. Und schauen wir mal, wie es wird. Es hängt auch davon abhängig, wie die Resonanz ist. Wenn da nur 3-4 Leute kommen, ist es die Frage. Die Münchner haben das Privileg, dass viele Lehrer oder Meister zu ihnen kommen und sie selten woanders hingehen.
Also ich sehe eher, dass die Münchner einen Nachteil haben, weil eben kein spiritueller Lehrer sich wirklich für die Münchner interessiert, nur dass jeder so ihn halt nutzt, um auch mal in München gewesen zu sein, so 1 bis 2-mal im Jahr. Aber es gibt keinen Lehrer, der jetzt regelmäßig hier Satsan gibt.
Es gibt auch Bia in München zum Beispiel.
Aber in München direkt gibt die auch
nur selten, ja. Das stimmt.
Aber es gibt jetzt keinen, der jetzt, sage ich mal, alle, was ich, einmal im Monat oder alle 2 Wochen.
Na, das ist gut, wenn jemand dort wohnen würde, wäre das möglich, aber ich wohne zu weit weg, um das zu machen. Obwohl es in München immer schön war, gar keine Frage, oder auch ist nach wie vor. Ja.
Ich muss jetzt einfach auch mal ein Wort für die Münchner einlegen, weil du das jetzt so die Schuld den Lehrern in die Schuhe schieben, weil du sagst, die Münchner wollen uns anders.
Also sagen wir es mal so, ich bin dort, wo die Menschen mich haben wollen. Also ich folge dem. Ich bestimme nicht und sage, dieses Jahr gehe ich dahin und da möchte ich hin, sondern ich hatte auch jetzt, was die Schweiz angeht, hatte ich dann ein Versprechen gegeben, letztes Jahr mal wieder, ich will jetzt den Ort nicht nennen, da oder dorthin zu gehen, und das halte ich dann, das mache ich. Und so ergibt sich das dann. Wenn mich jemand einlädt, komme ich, weißt du? Das ist nicht eine Frage, dass ich es bestimme. Das habe ich nie gemacht. Ich habe auch nie bestimmt, dass ich Satsang gebe. Ich habe darauf gewartet, ob ein Impuls kommt, und der kam. Und dann habe ich darauf gewartet, wo ich eventuell Satsang gebe, wenn ich da weitermache. Und das hat sich alles entfaltet, auf diese Weise. Also da zwinge ich nichts. Also wenn, dann müsst ihr mich zwingen. Ja, sagen wir es so.
Hey, gut, ich nehme dich beim Wort. Man muss dich mehr fordern. Ja.
Ja, ich bin total unterfordert. Ich habe kaum zu tun.
Ja. Muni langweilt sich. So schaut's aus.
Ja. Lieber Sito, du bist immer der Meister für das Schlusswort, oder?
Ja, also ich kann mich eigentlich nur bedanken. Also bedanken für die Dankbarkeit, die da ist. Die ich auch nicht nur jetzt spüre, sondern auch schon die ganze Zeit. Das ist einfach schön.
Ja, ich danke auch. Und ich danke auch der Dankbarkeit und allem, was ist. Und dass wir hier so zusammen sein konnten, das ist ja auch wirklich schön. Uns lieben, sozusagen, oder?
Ja.
Ja, in einer guten Weise miteinander zusammen sein ist Liebe. Ich benenne das nie so, das ist für mich selbstverständlich. Deswegen antworte ich auch auf die Fragen nach Liebe immer ausweichend. Aber ohne Liebe geht ja gar nichts.
Ja. Ich danke euch auch für die. Ich lege das jetzt mal ganz persönlich, weil ihr euch ja nur bei der Dankbarkeit bedankt. Also ich bedanke mich ganz persönlich bei euch. Weil ich das total schön fand, jetzt mit euch zu sprechen.
Gut. Ja.
Wunderbar.
Angekommen. Und
dann habt ihr
dir persönlich auch Dank.
angekommen. Ja, wir persönlich, wenn es doch eine Persönlichkeit gibt nach diesem Gespräch, danken wir auch der oder ich jetzt der potenziellen Persönlichkeit von Devasitu auch. Wie auch immer.
Okay. Gut.
Gute Zeit.